In dieser Ausgabe des Jedicast blicken wir zurück auf das Jahr 2025, sowohl in Star Wars Hinsicht als auch was sich alles für unseren Verein getan hat, von Comic-Con über NFC bis alle möglichen sonstigen Ereignisse, die für uns wichtig waren. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Hinweis, wie es mit dem Jedicast nächstes Jahr weitergehen wird. Keine Angst, es geht ganz normal weiter, aber vielleicht nicht mehr in dieser Frequenz. Mehr dazu am Ende der Folge. Viel Spaß!
Wer spricht Jabba der Hutte?
Nein, hier ist natürlich Ezra Bridger und ihr hört den Jedicast.
R2, wir empfangen eine Übertragung. Eine neue Ausgabe des Jedicast? Leite sie sofort über alle Kanäle an die Rebellenflotte weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Jedicast. Heute mit Ines.
Hallo.
Und Flo.
Hi.
Und wir sind heute hier, um auf das Jahr zurückzublicken, ein bisschen nostalgisch zu werden, uns ein bisschen selber zu loben, aber auch andere zu loben. Und das kann man am besten in dieser wunderschönen Dreierkonstellation. Wir möchten heute mit einem kleinen Jahresrückblick ganz kategorisch wieder durchgehen und gucken, was uns dieses Jahr so gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, was uns an uns gefallen hat, was uns an uns nicht gefallen hat. Das ist sehr viel. Und wir beginnen deswegen direkt. Und ich muss direkt mal anmerken hier, Ines, du hast mir nicht gesagt, was für dich Star Wars in einem Wort ist dieses Jahr.
Oh, das habe ich irgendwie überlesen.
Ja.
Das ist aber auch schwer. Das ist aber auch schwer.
Da bin ich jetzt, schockiert und unvorbereitet, weil ich das irgendwie überlesen habe. Das steht ganz oben eigentlich und dann habe ich direkt irgendwie zu den Lieblingssachen da irgendwie runtergescrollt. Keine Ahnung, dann mache ich so, wie du es immer machst, Tobi. Die anderen sollen erstmal sagen und dann schließe ich mich an.
Na gut, Flo, du hast da was hingeschrieben, glaube ich.
Ich hab was hingeschrieben, aber musste ich tatsächlich am längsten überlegen. Ich dachte mir so, ein Wort, was nehme ich da? Und dann habe ich irgendwie so was genommen, was mir so
was du ziemlich bei allen anderen Kategorien schon hingeschrieben hast.
Was ich vielleicht schon in ein paar anderen Kategorien auch habe, ich habe Andor geschrieben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass, ich meine, ja, es gab noch andere Dinge in der Galaxis dieses Jahr, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das schon auch das Fandom sehr dominiert hat. Also es gab ja, glaube ich, auch auf der Seacon gab es sogar ein ganzes Treffen jetzt, ne, auch nochmal. Und ich hoffe mal, mein Nachbar bohrt jetzt nicht so laut hier.
Ich höre nichts.
Sehr gut. Erstmal ins Mikro kommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber ich habe eben das Gefühl gehabt, es hat schon sehr, also hat das Fandom dieses Jahr sehr geprägt, wie kaum was anderes. Also vielleicht High Republic, das ist ja, hat eine sehr starke Fanbase, aber deswegen, weiß ich nicht, also in einem Wort, weiß ich nicht, ist es, glaube ich, passt es irgendwie, aber ich bin immer bei sowas nicht sehr kreativ, wenn man so in einem einzigen Wort ein ganzes Jahr beschreiben muss. Also okay. Ja, vielleicht hast du ja was Tolles da noch gefunden,
also,
Tobi.
Ich habe das Wort Abschluss gewählt, weil ja Endor und High Republic zu Ende gegangen sind und damit zwei Dinge, die uns nicht gerade positiv, glaube ich, auf die Zukunft blicken lassen, weil zwei Hoffnungsträger, Leuchtfeuer, waren wortwörtliche Beacons, jetzt von uns gegangen sind sozusagen. Ja, High Republic kann immer wieder ein bisschen zurückkehren mit irgendwelchen neuen Stories, zusätzlichen Stories, die dann noch zusätzlich kommen, so als One-Shots oder Spin-Off-Sachen. Aber wenn die so qualitativ gut werden wie Kristallkrone, dann habe ich Angst.
Da kommen wir noch zu.
Genau, deswegen, also das ist so ein bisschen das Abschlussgefühl. So, wir haben jetzt Endor und High Republic ungefähr gleich lang mit rumgetragen, sei es jetzt durch Ankündigungen und Co. Und es waren beides so richtige Highlights, die jetzt halt zu Ende gegangen sind. Also es hat so ein bisschen so einen Abschluss gefunden. Für mich ist jetzt wie so ein neues Kapitel in der Star Wars Fandom-Zeit, wo irgendwie nicht mehr gefühlt alle drei Wochen eine neue Serie kommt und das Buchprojekt, wo man sich immer so ein bisschen dran festgeklammert hat, weg ist und bei den Serien noch sehr viel mehr Unsicherheit herrscht, weil irgendwie nur noch Ahsoka irgendwie kommt und die anderen Serien auch irgendwie gerade alle in der Stockstarre sind. Ja, Maul, aber das ist ja Animation, also ich meine jetzt von den Realserien halt im Vergleich zu Endor. Okay. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht und für mich ist das halt deswegen so eine Art Abschluss.
Mir ist jetzt auch noch was eingefallen, aber tatsächlich ganz ähnlich wie dir, Tobi. Aber ich habe es schon gedacht, während Flo geredet hat. Ich weiß, es klingt jetzt mega fake natürlich.
Schluss ab oder was? Ist es dir eingefallen?
Nein, ich habe Umbruch genommen.
Umbruch.
Genau, also, aber Begründung eigentlich ganz ähnlich wie das, was du gesagt hast, Tobi. Weil für mich auch irgendwie, also ich, als ich jetzt gerade dieses Dokument ausgefüllt habe mit deinen ganzen Fragen dazu, was auf was ich mich freue und so weiter und was was 2026 wichtig wird, ist so das erste Mal seit längerem, wo ich jetzt nicht so wirklich eine krasse Vorfreude habe auf irgendwas, wo ich so denke, okay, irgendwie so viel, also gerade The High Republic ist geendet, Andor ist jetzt auch zu Ende, es gibt keine wirkliche Serie, wo man sich drauf freuen kann, die Filme sind auch so in der Schwebe, also gut, Mandalorian und Grogu kommt raus, aber ansonsten keine Ahnung, was da kommt und also selbst Marvel ist ja jetzt irgendwie, nicht, dass das gewesen wäre, worauf ich mich jetzt gefreut hätte, aber die schließen auch gerade alles ab. Irgendwie ist es so, ja, okay, alles ist zu Ende und was jetzt so? Also es ist ein bisschen komischer Schwebezustand, in dem wir uns gerade befinden und ja, der mich jetzt irgendwie so ein bisschen ratlos auf die Zukunft blicken lässt von Star Wars.
Ja, verständlich.
Ist ja auch witzig, weil eigentlich haben ja total viele Marvel-Comic-Reihen angefangen, auch dieses Jahr, ne? Aber da ist halt auch wieder witzig, die enden ja jetzt auch schon wieder alle, weil die ja nicht so gut liefen. Also es ist gewissermaßen auch da wieder ein Abschluss, obwohl die ja auch gerade erst angefangen haben. Also es ist schon ganz, es ist irgendwie so ein bisschen strange.
Ja. Naja, schauen wir mal, wie es wird, ne? Was wird, wie man so schön sagt. Deswegen, bevor wir jetzt hier traurig in die Zukunft und vor allem Vergangenheit, weil die ist ja dann nicht so traurig, von Star Wars gucken, blicken wir doch erstmal auf uns. Wir reden viel zu wenig über uns, finde ich. Also, wir blicken zurück auf den Jedi-Cast 2025 und Flo, ich nehme es jetzt einfach mal nicht persönlich, dass du ein Interview mit Claudia Gray als Lieblingsfolge nimmst, wo ich nicht dabei war. Erklär uns aber, warum. Also ich war dabei, ich war im Raum.
Du hast doch aufgenommen.
Also ich war in the room where it happened, aber ich habe nichts gesprochen in diesem Podcast. Doch, ich habe das Cold Intro, deswegen hast du es da hingepackt, oder? Wegen dem Cold Opener.
Ja, siehst du, du warst auf jeden Fall Teil davon und ich habe es nicht deshalb genommen.
Er hat es nur wegen der Tonqualität genommen.
Du bist natürlich ein ganz wundervoller Host. du hast gesagt, wir müssen uns mal selbst auch mal wieder auf die Schulter klopfen. So, ja. Das hast du nun davon. Ich habe das Dokument leider nicht mehr gehabt, ob ich das Interview mit George Mann auf der Seacon, ob ich das auch schon als Favorit habe. Aber es ist natürlich einfach cool, so, wenn man so ein Interview führen kann. Und ich finde, Florian und Ines, ihr habt das richtig super gemacht, ihr habt richtig tolle Fragen gestellt und es macht einfach total Spaß, sich das anzuhören. Also von Interviews immer gern mehr. Aber andere Folgen waren auch toll, aber ich muss gestehen, da ich ein bisschen so, gerade was so die englischen Romane, die aktuell rauskamen, da ein bisschen hinterherhänge, habe ich da jetzt noch nicht zu viel gehört, weil ich will mich ja nicht spoilern lassen.
Bist du eigentlich in der Stockstarre oder hast du jetzt schon unseren Podcast zu Class Abyss nachgeholt?
Den habe ich tatsächlich, den fand ich auch witzig.
Von daher passt das schon.
The Glass Abyss, den habe ich ja auf Deutsch rezensiert, der Glasplanet. Und da hat mich natürlich auch dann interessiert, was ihr so dazu gesagt habt. Den habe ich tatsächlich dann angehört, als ich durch war. Ja.
Sehr gut.
Ines?
Also ich habe, natürlich ist das Interview auch ein Highlight, aber das habe ich jetzt nicht bei der Lieblingsausgabe geschrieben, weil darüber kann man ja so noch später sprechen, über das Highlight des Jahres so con-mäßig und so weiter. Für Podcast wollte ich schon eine typische Podcast-Folge nehmen, weil das ja eigentlich immer so das Highlight ist, wenn wir uns irgendwie so im Podcast so richtig amüsieren und richtig Spaß haben dabei. Und da gab es zwei besondere Highlights in diesem Jahr bei mir. Einmal natürlich der Podcast zu den Lungerspielen, das war einfach so witzig. Allein das Wort Lungerspiele war einfach das Wort des Jahres von Jedi Bibliothek. Ich feiere das unglaublich. Und der Podcast war so witzig, weil wir uns so dermaßen über dieses Buch lustig gemacht haben, weil es absurd war, wie schlecht es teilweise war. Das hat richtig Spaß gemacht. Die zweite Stelle, die ich richtig toll fand, war zu dritt in das Licht. Also eigentlich Into the Light, der Podcast, aber vor allem der Teil, wo wir dann hinten dran noch prophezeit haben, wo ich ChatGPT gefragt habe, wer denn überlebt bei High Republic und wer stirbt und wo wir dann darüber spekuliert haben. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht da.
Ja.
Da ist auch eine gute Erinnerung an diesem Jahr.
Ja, es war auch nicht auf meiner Bingo-Karte, dass Tessa Gretton die Rolle von E.K. Johnson übernimmt und uns Bücher liefert, über die wir unseren Podcast besonders lustig machen können. Auf meiner Lieblingsausgabe stehen tatsächlich zwei ganz andere, nämlich einmal verschenkte Visionen, also die zu Visions 3, da ich das mal richtig schön fand, dass wir da mal wieder so richtig kontrovers gesprochen haben. Also das ist wirklich so komplett gerieben. Verschiedene. Wir haben uns einfach in unseren Sichtweisen gerieben. Das ist korrekt. Und das sagt man immer noch so, Flo. Ja. Da kannst du auch noch 3 Jahre später drüber lachen. Es ist trotzdem richtig. So, ich stehe dazu. Genau, also das war wirklich richtig schön. Und ich fand natürlich auch Ein Fried für unsere Zeit, also das zu Maske der Angst toll, weil halt einfach ein geiles Buch. Und das ist dann eher so wieder, das ist dann das andere Extrem. Also Lungenspiele war natürlich super witzig und so. Und wir haben uns da super amüsiert. Aber so Ein Fried für unsere Zeit war deswegen auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil da einfach so viel Arbeit reingeflossen ist.
Ja, der war inhaltlich auch richtig stark einfach.
Weil das halt auch ein Riesending wieder war, diesen Roman irgendwie zu greifen und dann so einzuordnen, weil ja so viel gleichzeitig passiert ist und es gar keinen roten Faden so richtig gab. Und das ist dann auch einfach schon alleine mit der Arbeit, die in diesem Podcast, um überhaupt das Buch zu verstehen, geflossen ist, musste es einfach hier auftauchen. Genau. Dann hatte ich eigentlich geplant, dass wir nochmal auf den Handherbst zurückblicken und jetzt Lukas, der Erste, der jemals den Jedi-Cast neben mir moderieren darf, ne? Also das Erste, der einer der 10 Gebote brechen durfte, ist aber leider nicht da, konnte jetzt kurzfristig nicht, aber ich war zufrieden. Ich habe 2,5 Folgen gehört, den letzten habe ich noch nicht ganz gehört, und ich bin beruhigt, dass der Jedi-Cast im Zweifel auch ohne mich funktioniert, aber ich habe dann trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl gehabt beim Zuhören so, schade, dass ich nicht dabei war. Also, es fällt mir nicht so, das ist wie wenn ich sehe, dass mein Kind plötzlich alleine nach London reist. Nicht, dass ich ein Kind hätte. Das nach London reist.
Das möchte auch Musicals gucken und so.
Genau, aber wenn ich dann so auf Instagram Bilder sehe und merke so, oh, das Kind, das macht jetzt seine erste eigene Reise. Okay, das ist jetzt langsam sehr creepy. Ja, auf jeden Fall, so fühlt sich das an. Ne? So, ja. Mein Kind, das, was mir wichtig ist, macht irgendwie sowas ohne mich. Und ich denke mir so, scheiße, da hätte ich jetzt dabei sein können. Also von daher, so schnell wird mich der Jedi-Cast nicht los. Aber es ist zumindest schön, dass Lukas das so toll gemacht hat. Und es im Zweifel auch ohne mich trainiert. Von daher.
Absolut. Ich habe auch reingehört und fand das toll gemacht. Also es war super moderiert und die Diskussionen haben echt Spaß gemacht anzuhören. Also ich war jetzt nicht so im Thema drin, weil ich die Bücher nicht nochmal gelesen habe und es bei mir ultra lange her ist. Aber hatte meinen Spaß beim Hören auf jeden Fall. Und das war ganz toll, ganz tolle Vertretung.
Genau. Gut, dann kommen wir schon zur Comic-Con in Stuttgart. Julia, ach nee, Moment, ist ja auch nicht da. Wir hatten dieses Jahr einen neuen Stand im neuen Look. Ich fange mal einfach damit an. Also ich muss sagen, Julian hat tolle Arbeit geleistet. Der war wirklich gut. Wir waren das erste Mal komplett alleine. Wir waren nicht mehr zusammen mit der Jedipedia. Die ist sogar direkt auf die andere Seite der Bühne gewandert. Also noch nicht mal mehr neben uns oder so. Dass überhaupt keine Verwechslungsgefahr mehr besteht. Es gibt einen guten Grund dafür, weil das in den letzten Jahren sehr oft passiert ist, dass man uns immer verwechselt hat. Und immer gesagt hat, wir müssen was von der Jedipedia holen. Dabei haben sie eigentlich uns gemeint. Das ist diesmal nicht passiert. Alle kamen zu uns, weil sie zu uns wollten oder zu Claudia Gray, die auch an unserem Stand saß, was ebenfalls neu war. Letztes Jahr mussten wir noch quasi gegenüber gehen um George Mann, der dann so ein bisschen einsam irgendwie da an der Ecke saß. War auch ganz komisch. Dieses Jahr war es schön in unseren Stand integriert mit Claudia Gray. Die Leute, die Bücher unterschrieben haben wollten, konnten zu uns wandern, noch ein bisschen Fachsimpel, noch Lesezeichen mitnehmen, wo Claudia Gray drauf unterschrieben hat und so weiter und so fort. Also hat richtig, richtig gut funktioniert. Wir hatten eine Fotowand, die viele gerade für ihre High Public Cosplays natürlich benutzt haben, die sich bei uns natürlich auch wohlgefühlt haben, weil sie einfach hinpassen. Und wir wissen auch, wen sie da verkörpern. Schon mal, da trifft man auf Leute, die wissen, was da los ist. Ja, also von daher, unser Stand hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ines, wie siehst du das? Bestimmt ähnlich.
Ja, absolut. Also ich fand den Stand mega. Also ich finde es so beeindruckend, was Julian da quasi fast im Alleingang auf die Beine gestellt hat. Also wir mussten das ja quasi nur aufbauen.
Und das ging auch echt fix eigentlich. Also es war halt nur, wir waren ein paar wenig, das war ja das Problem. Nicht, dass es nicht leicht aufzubauen war, sondern einfach, dass wir halt ein paar wenig beim Aufbau waren. Aber so insgesamt ging es schnell, würde ich sagen, wenn noch 1-2 Hände mehr gehabt hätte.
Man muss halt sehen, wir haben jetzt so Messewände. Ich weiß nicht, das ist vielleicht Leuten, die jetzt nur so vorbeilaufen, nicht klar, was für ein großer Unterschied das ist. Das sind so Gestänge und die ziehst du so auseinander und steckst so ein paar Rahmen noch hin und dann hast du die in und machst dieses, bespannst das mit dieser Stoffbahn und dann hast du das innerhalb von, wie lange haben wir gebraucht, so ein Ding aufzubauen? Keine Ahnung, eine halbe Stunde Minuten oder so. Ja, mit dem Reinstopfen von dem Rand da war es noch ein bisschen länger, fummeliger, aber also das kannst du super, super schnell aufbauen und das ist halt so ein Game Changer und wir haben auch jetzt unser Stand ist so viel farbenfroher als die Jahre davor. Ja. Da haben wir ja immer nur diese schwarzen Stoffbahnen da gehabt. Molton, das Wort kannte ich vorher gar nicht. Oh, das habe ich nur wegen der Con gelernt. Und jetzt haben wir halt so ein richtig schönes Bücherregal, quasi also abgedruckt auf dieser Stoffbahn im Hintergrund, und haben diese Jedi-Bibliothekswand, also wo man die Jedi-Bibliothek aus dem Jedi-Tempel sieht, bevor man sich fotografieren kann. Und das macht einfach so viel mehr her, als jetzt, wenn man da so vor einer schwarzen Wand einfach sitzt und versucht damit Leute irgendwie anzuziehen.
Ja. Eine schwarze Wand mit einem Logo drauf sozusagen.
Genau, gibt halt mehr Gesprächsstoff her und sieht interessanter aus.
Dann hatten wir hinter Claudia Gray noch die coolen Banner mit ihren Buchtiteln. Ja. War auch sehr cool. Da hat Julian ja extra die Druckdateien und so bekommen, konnte dann so selber die Banner gestalten, fand ich auch richtig, also von den Buchcovern quasi. Hat auch super funktioniert und sah sehr gut aus. Da wusste man gleich so, okay, Blutlinie in das Licht, ne? So die zwei Aushängeschilder auf der Con, weil das eine halt das aktuelle war und das andere die Sonderedition gab. Direkt da, das ist die Person, die das offensichtlich geschrieben hat. Also sehr, sehr schön. Und wie gesagt, dass Claudia Gray auch bei uns saß, das passt einfach zusammen. Wie Arsch auf Eimer, könnte man sagen. kommen wir zu einem anderen Thema mit der Atmosphäre vor Ort. Wir hatten auch Panels, die waren diesmal tatsächlich gar nicht so umfangreich, was einfach daran lag, dass sehr viele Leute Panels machen wollten. Also die Bühne war einfach durchgehend belegt. Das heißt, bei uns hat sich so ein bisschen drauf fokussiert, wir reden über Claudia Grays Werke und am Tag drauf nochmal mit Claudia Gray in einem Interview-Szenario, also auch auf der Bühne. So richtig jetzt andere Themen haben wir da gar nicht groß gesetzt, war aber eigentlich, finde ich, auch ganz, ganz, ganz nett, so einfach ein bisschen so drüber zu reden, was haben wir denn von Claudia Gray gelesen, warum finden wir das gut, um dann den Leuten vielleicht auch ein bisschen Kontext zu geben, hey, wer kommt denn jetzt da eigentlich gleich auf die Bühne, weil man muss ja nicht immer annehmen, dass alle jetzt diese Star Wars Autoren kennen, das ist ja auch völlig fein, dass man, wenn man da als Besucher auf die Con geht, nicht unbedingt jeden Star Wars Autor kennt.
Ich fand es auch echt gut, dass diesmal so viele Leute auch Fragen gestellt haben aus dem Publikum, also bei den Claudia Gray Interview Panels. Da hat ja Florian gemeinsam mit Tim von Saber Project immer Claudia interviewt, samstags und sonntags. Und an beiden Tagen haben da total viele Leute Fragen gestellt. Es war richtig gut, richtig Andrang am Mikrofon. Sonst ist es ja manchmal so, dass du dann fragst, ja, gibt's Fragen aus dem Publikum und keiner will so richtig irgendwie, keiner hat einen Kommentar, aber da war richtig was los, also. Das fand ich toll, dass es so viel Interesse gab, und da merkt man halt auch, dass vor allem jetzt Lost Stars, und da die Bücher schon ein paar Jahre älter sind, gibt es einfach mehr Leute, die kennen. Viele lesen halt nicht so aktuell wie wir jetzt und sind dann halt vielleicht bei gerade aktuellen Büchern nicht unbedingt jetzt auf dem Stand, aber die Bücher von vor 10 Jahren, zum Beispiel Lost Stars, die kennen halt super viele und haben dann dazu eine Frage.
Zumal wir ja auch, also ich meine nicht, dass wir uns jetzt hier zu hoch hypen wollen, aber wir sind ja, also bei uns ist ja Lost Stars oder Verlorene Welten auch immer der Top-Einstiegsroman.
Ja.
Und das ist ja nicht umsonst so, also es werden ja auch andere so sehen, und deswegen ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass jemand, wenn er sagt, ich möchte Kanon lesen, vielleicht mit diesem Buch anfängt und dadurch den Namen schon mal gehört hat. Also von daher auch da viel einfacher reinzukommen als jetzt. Zum Beispiel jetzt nur als Beispiel letztes Jahr bei George Mann mit irgendwelchen Romanen mitten in der Hohen Republik. Ne?
So ja, nach dem das Beispiel. War halt schwieriger, da einzusteigen, und da waren dementsprechend weniger Leute, die dann vielleicht dazu schon eine Frage hatten.
Ja. Auch schön natürlich, was ja für uns eigentlich immer viel wichtiger ist als die eigentliche Con-Präsenz, um jetzt einfach mal also vom Teambuilding her zu reden, sind ja die ganzen Events drumherum, also die gemeinsamen Abendessen und so, und das einfach, dass man sich mal als Team trifft, weil wir ja doch eher sehr digital vernetzt sind.
Ja.
Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Beim Inder mussten wir schon getrennt sitzen, so viele Leute waren wir.
Ja, wirklich? Musste da dies Jahr getragen?
Ja, nicht getrennt, also nicht wir getrennt, hatten so zwei Tische nebeneinander, und da war quasi so eine Eckbank dazwischen. Wo dann zwei Leute so mit dem Rücken zueinander gesessen sind. Hätte nicht mal sein müssen, wir hätten genügend Platz gehabt, aber hat sich halt so ergeben. Und man hätte eh nicht über die Bank rüberschreien können, da war es einfach so voll beim Ender. Also da waren, ich glaube, mehr Gruppen haben auch da, oder mehr Leute haben das jetzt schon als ihr Comic-Con Vorabend-Restaurant entdeckt.
Ja. Es ist aber auch immer wieder geil, muss man halt sagen.
Ne? Ja.
Wir sagen euch aber nicht, wie der heißt, sonst ist nächstes Jahr kein Platz mehr für uns.
Ich glaube, ich habe es in den Kornbericht geschrieben.
Was? Nein. Schnell rauseditieren, nebenbei war der Musterbericht.
Kostenlose Werbung haben wir gemacht, das ist eine Sauerei. Genau, und dann am anderen Tag hatten wir ein Abendessen mit den ganzen Galactic Cantina-Leuten. die direkt auf der Convention. Das war auch ganz nett. Wir saßen ein bisschen weiter weg, aber das war eher das Problem, dass wir nicht wussten, wie viel kommt denn jetzt noch? Also wo ist denn dann eigentlich der Bereich? Und wir haben uns dann gesagt, wir setzen uns da so an den Rand und dann war der Rest aber irgendwie weiter weg. Aber ist nicht so schlimm. Man hat trotzdem eher in seiner Peer Group immer wieder gesprochen. Aber das Gefühl der Gemeinschaft war zumindest mehr da.
Ach, die Gemeinschaft war ja mehr so in der Schlange, als wir da so warten mussten. Die haben irgendwie, keine Ahnung, es gab verschiedene Gerichte und die Burger waren halt sehr beliebt und dann waren sie da irgendwie nicht so schnell und dann mussten alle Leute, die Burger wollten, mussten länger in der Schlange warten als die, die was anderes wollten. Und das war dann halt irgendwie ganz witzig da, war eigentlich ganz gute Stimmung in der Schlange und dann wurden da noch die Pommes da durchgereicht von der Küche, das war echt... echt cool, weil die halt auch gemerkt haben, wir müssen ziemlich lange noch warten. Dann haben sie gesagt, ach, dann reichen wir noch mal so ein paar Pommes-Teller durch. Das war eigentlich, ja, schön.
Jetzt habe ich aber meine Frage noch. Ich war ja nun leider dieses Jahr nicht dabei. Nee, einfach nur interessant, weil wie viel wartet denn jetzt? Also dieses Jahr sollte ja irgendwie, ich habe das ja so halb mitbekommen, dann irgendwie waren das alle aus der Galactic Cantina, die da irgendwas wie mitgewirkt haben, die dann dort waren. Und wenn ja, wie viele haben denn da überhaupt dann so mitgewirkt? Wie viele waren das denn dann?
Das waren, also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt von jedem Stand da jeder mitgegangen ist, aber es war irgendwie so, es war nicht so eine Zahl wie 140 oder sowas oder 160 oder 120 oder irgendwie sowas, war doch, stand doch im Raum, oder?
Ich hätte jetzt auch höherer 100er Bereich gedacht, ja. Also
okay. Ja, sowas.
An die 200 hätte ich fast gesagt, aber ja.
Aber man konnte mit denen auch so ein bisschen auch ins Gespräch kommen, also so außerhalb, ich sag mal, der eigenen Bubble, sage ich mal, oder des eigenen, das ist ja auch dann immer eine coole Sache vielleicht.
Ich habe sehr oft mit der Jedipedia gesprochen.
Ah ja.
Ich konnte mich einfach nicht trennen. Ich musste immer wieder rüberlaufen und meine alten Freunde besuchen. Sag,
ich habe auch öfters mal vorbeigeschaut und auch beim das Technikmuseum Speyer, wo wir ja im September auch einen Stand hatten, auf deren Science-Fiction-Tage, die hatten auch in der Galactic-Kantina jetzt einen kleinen Stand, wo sie quasi Werbung gemacht haben für ihr Museum und ihr Event. Und bei denen habe ich auch vorbeigeschaut und mit denen mal eine Weile geredet. Ja. Da kennt man sich dann halt schon von der anderen Con sozusagen. Es sind halt doch immer die gleichen Leute, ne, auf den Cons, denen man
über den Weg läuft. Freundschaft.
Ja. Ich habe auch am ersten Tag, am Freitag, direkt mein Freund Steamy wieder begrüßt.
Oh.
Ich habe ihn sogar wie so ein Tropfstange rübergefahren zum Wikipedia-Stand. Hat dann gesagt, mach's hier schön warm, mein Kleiner, wir sehen uns.
Oh.
Es war sehr ergreifend, fand ich. Also da habe ich den Molton vermisst. Gut, kommen wir zum Claudia Gray Interview, ne? Ines.
Ja.
Haben wir geführt. Gibt's eigentlich viel zu sagen, oder?
Ja, Highlight der Con natürlich. Also ich finde, diese Interviews sind immer super spannend, gerade weil man liest ja so oft Interviews und man sieht Interviews auf Cons, wenn da so eine Reihe von Autoren sitzt, werden denen ja oft so Fragen gestellt und dann denkt man sich so, da könnte man schon spannendere Fragen stellen manchmal irgendwie, es ist oft immer wieder das Gleiche, ne? Und da wirklich mal, ich fand eigentlich das richtig cool, da Fragen selber sich mal auszudenken, was würde mich interessieren? Ich habe auch wirklich richtig viele Fragen da, aus diesem Interview waren auch wirklich von mir und einfach so die Autorin, mit der man, deren Werken man sich schon so lange jetzt beschäftigt, der mal wirklich Fragen stellen zu dürfen, die einem so auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel, jetzt gibt es eine Fortsetzung von Lost Stars oder wie war das denn bei The High Republic, als Stellan plötzlich dann hinüber war? Hat das irgendwas am Ende von The High Republic geändert? Solche Dinge, die mir so durch den Kopf gegangen sind und das wirklich mal direkt fragen zu können und dann halt auch Antworten zu kriegen. Ich finde es immer super. Also man hat auch gar nicht so den Eindruck, dass die Autoren, also weder jetzt Claudia Gray noch George Mann letztes Jahr, dass die so sehr, wie sagt man, gecoacht sprechen oder so, oder dass die irgendwie viel hinterm Berg halten müssen oder so. Also das ist jetzt nicht jeder, also das Interview ist quasi so gesendet, also so, ihr könnt es so hören, wie es gehalten wurde. Es ist jetzt nicht so, dass da jeder zweite Satz ist, oh, darüber darf ich aber nicht sprechen und das ist alles super geheimes Lucasfilm-Angelegenheit oder sowas. Man kriegt halt wirklich echt viele interessante Stories raus und kriegt einen richtigen Einblick, wie das dort läuft bei der Verlagsarbeit und hinter den Kulissen von diesen Büchern.
Nur zu Transparenzzwecken.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
Muss man schon sagen, dass vorher natürlich die Fragen abgenommen werden müssen von Lucasfilm.
Ja.
Das Thema hatten wir ja. Also ganz so frei ist es jetzt nicht. Also wenn die sagen, die Fragen sind in Ordnung. Ich glaube, eine wurde euch auch rausgenommen, ne?
Ja.
Von daher, das ist jetzt nicht so, also wie gesagt, die meisten konnte man einfach so stellen. Und das, was sie dann geantwortet hat, war ja dann auch, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall, also sie kannte die Fragen, glaube ich, vorher nicht. Das ist ja nicht ihr Ding, das geht ja nur darum, dass Lucasfilm damit zufrieden ist. Und die Frage, und sagen wir mal, die anderen Fragen, die kommen dann halt so an den Mikrofon beim öffentlichen Interview. oder noch nicht mal an den Mikrofon, sondern von dem Moderator, der eben nicht gefragt hat vorher, welche Fragen er stellen darf.
Ja, das war schon witzig.
Und dann kommen halt die Themen über The Acolyte und so, über die man vielleicht lieber nicht von Claudia Gray was hören wollte als Lucasfilm, aber die Antwort gab es halt trotzdem auf der Comic-Con.
Das war, ja, das ist exklusiv für die Leute, die auf der Comic-Con waren. Das war sehr interessant, den Eindruck zu kriegen, wie das Verhältnis von The High Republic Autoren und The Acolyte ist.
Sagen wir mal so, es macht die Serie nicht besser. Oh. Ja. Vielleicht war deswegen die Kristallkrone auch eine späte Rache von Tessa Cretton. Wo wir beim Thema wären. Hey, Übergang, die Enttäuschung des Jahres.
Lugerspiele!
Also ich gucke hier so quer über die drei Dokumente und ich finde überall die Kristallkrone. Lukas, kannst du uns sagen, warum? Lukas sage ich schon, Flo. Nee,
weil
Entschuldigung.
Ich Lukas bin.
Ich habe gerade Lukas gelesen, weil Lukas leider nicht da ist beim Handherbsten. Da war gerade mein Blick drauf. Dann hier Kristallkrone. Flo natürlich, Entschuldigung.
Boah, ich fand's grausam. Naja, ich habe auch mit anderen Leuten drüber geredet. Ich habe gesagt, boah, ich find's einfach, ich habe drauf gewartet, dass irgendwas kommt in diesem Roman, wo ich sage, ich habe auch wieder ewig lang für die Rezension gebraucht, weil ich nicht vorangekommen bin. Ich bin so schon kein schneller Leser. Aber dann bei dem Roman, so ich denke mir so, was, es passiert halt nichts. Das sind irgendwie, die rennen da nicht durch den Wald, aber durch den Dschungel und irgendwann, und es passiert nichts. Hier und da wird mal was entdeckt und wir müssen jetzt überleben. Und es ist alles, es ist wirklich, also ich habe was ganz anderes erwartet, als ich den Klappentext das erste Mal gelesen habe, dass es da irgendwie auf Leben und Tod geht und irgendwelche Rituale und was weiß ich. Und den Roman, den man da bekommen hat, der eben noch mit der Hunger Games meets Star Wars verkauft wird, so groß, das hat doch nichts. Also ich habe mit Freunden, ich habe die Hunger Games nicht geschaut oder gelesen, aber ich habe mit Freunden drüber geredet, die Reime sehr mögen. Und die meinten auch, naja, es klingt jetzt nicht wirklich nach wie Hunger Games. Es war wirklich leider eine große Enttäuschung. Ich habe, glaube ich, in der Rezension versucht, irgendwie noch ansatzweise was Positives zu finden, weil an sich so von den Charakterdynamiken untereinander, da merkt man schon, da ist vielleicht was da und die Autorin kann YA schon gut schreiben irgendwie auch, aber es ist halt einfach wirklich belanglos. Es ist wirklich ein belangloser Roman und dann hat man am Ende so Entscheidungen, wo man sich auch so denkt, wieso? Also man kann sich dann selber was zusammenspinnen, aber so richtig klar ist es mir bis heute noch nicht irgendwie, warum da so manche Entscheidungen von gewissen Charakteren getroffen wurden. Und ich glaube, euch geht's da einfach ähnlich. Also war nix. Sorry.
Ja, haben wir ja im Podcast schon ausführlich besprochen. Also das fasst eigentlich gut zusammen, was du gesagt hast. So viele vergebene Chancen war ja quasi unser Fazit. Ja. Und das habe ich echt noch nie so erlebt. Und du musst wirklich mal die originalen Hunger Games lesen oder zumindest den Film gucken. Das lohnt sich echt. Und dann siehst du, was das Buch eigentlich hätte sein können, wenn es denn anständig gemacht wäre.
Ich finde ja heute noch die schönste Anekdote eigentlich, dass ich nichts von diesem Marketing mitbekommen habe, das Buch gelesen habe und mir dann das Erste, was ich gedacht habe, ist, das ist irgendwie wie Hunger Games, aber in Scheiße. Und dann habe ich Ines das gesagt und sie so, ja, das steht doch hinten auf dem Klappentext. Und dann habe ich geguckt und dann okay, das war tatsächlich so gewollt.
Die haben damit geworben ja auch. So,
ne? Ja eben, das habe ich nie mitbekommen. Ich habe einfach das Buch angefangen zu lesen, habe dann gedacht, das ist wie Hunger Games, aber in Scheiße.
Aber die wollten wahrscheinlich die Leute, die Hunger Games mögen und nicht so große Star Wars Fans sind, so ein bisschen abholen, aber die sind doch massivst enttäuscht am Ende. So, die sagen, was ist das, Alter? Ist auf Wish bestellt oder so, keine Ahnung. So. Die sind doch auch nicht glücklich danach. Also,
nee.
Schade.
Naja. Flo, bei dir ist noch Marvel's Star Wars auf der Liste gelandet.
Ja, also ich fand ja jetzt die neuen Marvel-Reihen alle nicht so besonders, aber die sticht heraus. Und ich hatte letztes Jahr, glaube ich, auch schon von dem Autoren, der jetzt die Star Wars Hauptreihe schreibt, Alex Segura, und hatte ich schon diese The Battle of Jakku-Reihe genannt, als irgendwie mein Lowlight und dass ich das nicht dolle fand. Und eigentlich knüpft die Star Wars-Reihe da irgendwie genau da an, so auch so qualitativ. Also ja, die Zeichnungen von jetzt ist mir der Name entfallen, Die sind in den ersten Hälften wirklich noch solide, aber von der Story her, ich bin einfach nicht wirklich reingekommen und es ist nicht meins und es spricht ja auch irgendwie so ein bisschen Bände, dass fast alle Marvel-Reihen, die da so neu gestartet sind, schon wieder enden. Also scheinbar geht's da nicht nur mir oder uns so oder wie auch immer. Ja, war leider auch, ja, also gerade für eine neue Hauptreihe, eine Star Wars Comic-Hauptreihe, so ist das doch, also fand ich es schon sehr enttäuschend, wenn ich mir die anderen angucke vorher. Also gerade im direkten Vergleich ist das der Inbegriff von Enttäuschung. So, ich weiß ich nicht.
Ja. Also bei mir hat ein Werk auch noch nachgehallt, so sehr, dass ich es sogar nochmal aufgeschrieben habe, bis ich dann festgestellt habe, fuck, das war schon 2024, nämlich Glass Abyss. Oh. Also es war wirklich so, das Werk war eine reine Enttäuschung dieses Jahr. Einrücken, Glass Abyss. Und dann habe ich in die Datenbank geguckt und dachte, shit, das war schon letztes Jahr. Naja.
Der deutsche Roman kam dieses Jahr. Also das
ja, ist, na, deswegen war es mir noch so präsent, weil du das rezensiert hast und so. Und ich dachte, das muss Anfang des Jahres gewesen sein, da kam er jetzt auf Deutscher. Also nein.
Fand ich aber nicht so schlimm wie Kristallkrone. Ja. Naja, aber auch nicht gut. Ja,
ja, ich finde die beide relativ gleich. Also von daher, ich glaube, Glass Abyss habe ich letztes Jahr ja sogar genannt. Ich weiß es gar nicht
mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube auch, dass ich es letztes Jahr genannt habe. Ich habe aber auch, wie du, nachgeguckt, war Glass Abyss dieses Jahr.
Man will dieses Buch nochmal so richtig schön reinreiten. So, haben wir die Enttäuschungen also abgearbeitet. Und dann können wir jetzt zu einer anderen Kategorie kommen, bevor wir wieder zu unseren anderen Kategorien kommen. Das ist sehr umständlich formuliert. Wir gehen einfach zu den Star-Wars-Serien auf Disney+. Ich war überrascht, dass wir trotzdem vier verschiedene wieder hatten dieses Jahr. Irgendwie gefühlt weniger eigentlich. Aber wir haben wieder vier verschiedene Serien gehabt über das Jahr. Beginnend natürlich mit Andor Staffel 2.
Andor. Und,
ja, ich meine, ich kann nichts mehr sagen. Also es ist, ich habe dazwischen alles gesagt. Also es ist so, mein RAM ist leer. Auf der Festplatte ist auch alles voll. Das ist so voll, da kann ich nichts mehr ablesen. Ja, also keine Ahnung. Es ist einfach die Star Wars-Serie. Also es ist das beste Star Wars ever. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wer es noch nicht geschaut hat, tut's. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass viele in meinem Bekanntenkreis das gar nicht gesehen haben, die eigentlich Star Wars-Fans sind. Und mir dann aber auch immer wieder erzählen, tatsächlich am Wochenende so passiert, dass sie Mandalorian gesehen haben und Obi-Wan Kenobi gesehen haben und sogar Book of Boba Fett gesehen haben. Ja. Aber Andor, das war ihnen irgendwie zu langweilig. Und da habe ich gedacht, Leute.
Das tut so weh.
Also ja, Andor ist halt keine TikTok-Generation Aufmerksamkeitsserie.
Keine
Obi-Wan-Serie. Ja. Es ist halt einfach keine Easter Egg.
Nein.
Ich schmier dir Honig ums Maul-Serie. Es ist halt einfach eine Serie, wo man Star Wars, finde ich, so sieht, wie man Star Wars sieht, wenn man, glaube ich, sich mehr mit dem Universum als Ganzes beschäftigt. Wenn man Star Wars nicht einfach so als Zeitvertreib oder so als nette Sache zwischendurch sieht, sondern halt auch ein bisschen versucht, dieses Universum über die Filme hinaus zu begreifen. Und ich glaube, das ist für manche dann einfach nicht so der Anknüpfungspunkt. Aber es ist halt einfach eine Serie, die, wenn sie jetzt kein Star Wars-Logo drauf hätte, wahrscheinlich viel höher noch wahrscheinlich ranken würde. Aber viele sagen dann halt, das ist kein Star Wars, weil das ist mir zu aufgeladen, irgendwie zu anspruchsvoll.
Ich glaube, viele geben dem gar nicht so richtig eine Chance irgendwie, weil es nichts ist, was sie irgendwie mit irgendwas, was sie kennen, anspricht. Genau. So wie jetzt Obi-Wan oder Ahsoka oder was auch immer. Also ich kenne es ähnlich, wie du gesagt hast. Also ich habe auch mit einer Kollegin geredet, die dann auch gesagt hat, ja, sie hat Mandalorian geguckt, sie hat Obi-Wan geguckt, sie hat Ahsoka geguckt, sie hat auch so The Acolyte geguckt, aber irgendwie Andor nicht. So, das, ich weiß nicht, es gab halt wahrscheinlich zu wenig Promotion erstens und zweitens irgendwie der Name der Serie und so die Prämisse war vielleicht ein bisschen zu schwammig oder keine Ahnung, so, hatte irgendwie nichts, was so Casual-Fans catchen konnte. Und dann halt wahrscheinlich zusätzlich noch die dem eine Chance gegeben hatten. Ich weiß ja noch, als ich die ersten drei Folgen geguckt habe, ich fand es auch mega langweilig. Ich weiß, ihr könnt ja noch mal reinhören in den ersten Podcast von Andor. Also ich war nicht begeistert nach den ersten drei Folgen. Das hat mich wirklich erst im Laufe der Serie dann mehr gecatcht, weil die ersten drei waren wirklich, tut mir leid, ist einfach ultra langsam und hat mir wenig gegeben, was mich interessiert hat. Irgendwie die ganzen spannenden Dinge, die politischen Dinge, das kam später erst, vor allem jetzt auch in der zweiten Staffel fand ich das ganz, ganz stark. Und ich glaube, das ist halt für viele, die jetzt denen Star Wars jetzt nicht so wichtig ist wie uns, ist es halt schon eine große Hürde, wenn du so 3 Folgen guckst und es passiert halt einfach nichts, dann denkst du vielleicht, okay, gucke ich nicht weiter. Mache ich ja bei anderen Serien auch so, wenn ich da reingucke und ich denke, ja, war halt nichts für mich, dann lasse ich es, dann gucke ich ja nicht noch 10 weitere Folgen.
Also ich bin da so komplett im Kontrast. Ich fand die ersten 3 Folgen schon, die haben mich damals schon abgeholt, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, das ist irgendwie was ganz anderes. Das ist anders als das, was ich bisher gesehen habe an Star Wars Serien. Und das war halt total positiv für mich, weil das eben bewusst so diesen ganzen Fokus auf, wir müssen jetzt unbedingt in jeder zweiten Folge irgendeinen Fanservice-Moment hier reinpressen. Das hat es erstmal eliminiert und die Serie ist da in die Tiefe gegangen, irgendwie so ein bisschen bei so Themen, wo das so oberflächlich abgearbeitet wurde, wo dann irgendwie so Fanmomente und Charaktere irgendwie im Vordergrund standen. Und hier, die Serie kümmert sich nicht wirklich so um die großen Charaktere so, ne? Und das ist, glaube ich, was sie so unterscheidet. Und ich mochte das total gern. Ich mochte auch diese langsame Erzählweise. Ich verstehe, wenn damit nicht jeder was anfangen kann, aber gerade dieses, dass man mal nicht so, das war ja wirklich, du bist auf einem Planeten, das sind Leute, die haben im Prinzip keine, oder denen wird jetzt nicht so eine Wichtigkeit zugeschrieben, so, ne? Das sind einfache Leute und das ist erstmal vielleicht nicht interessant. Die müssen ja erstmal eingeführt werden. Man sieht die da in ihrem Alltag und wie sie da irgendwie versuchen, da irgendwie jemanden zu finden und so. Und ich fand es halt total toll dargestellt einfach. Und auch, wie es gefilmt ist, das Ganze ist einfach schön, einfach wunderschön auch anzusehen, die Serie. Also da.
Aber würdet ihr, wenn ihr beide, also für mich ist die zweite Staffel sehr viel besser als die erste. Ich kann mit der zweiten Staffel viel, viel mehr anfangen als mit der ersten. Würdet ihr jetzt, die erste Staffel auch schon, würdet ihr auf dem gleichen Level sehen wie die zweite Staffel oder würdet ihr auch sagen, die zweite Staffel hat nochmal richtig eine Schippe draufgelegt?
Also die zweite Staffel ist auf jeden Fall stärker, aber also ich sehe Endo halt als Gesamtwerk sozusagen, aber also ich finde, in der ersten hast du halt das Problem in Anführungsstrichen, dass du diese Ausdehnung auf ein Jahr in einer Staffel hast. Wo du halt bei der zweiten merkst, sie haben sich halt dann fokussiert, was ja ursprünglich auch gedacht war, immer jede Staffel ein Jahr und dann haben sie halt gesagt, nee, komm, wir machen jetzt nur noch eine Staffel und 3 Folgen immer mit einem Jahr. Und das merkst du halt. Das heißt, in der zweiten wird es automatisch dadurch schon schneller erzählt. Also du hast viel mehr Parallelhandlung, weil so in der ersten Staffel hast du die ersten 3 Folgen, die sind auf Ferrix und dann kommt erst Mon Mothma in der vierten. Das kannst du halt in der zweiten Staffel gar nicht bringen, weil du ja jede Figur mal in einem dieser 3 Jahre, innerhalb dieses Jahres abfrühstücken musst. Das heißt, du hast immer diese Parallel. Du schaltest immer von Endor zu Luthen zu Mon Mothma und dadurch hast du viel mehr Dynamik drin. Was einfach das Zuschauen, glaube ich, auch beim Rewatch besser macht. Aber ich finde, beim ersten diese Zeit sich zu nehmen, auch diesen Aldani heißt, über diese 3 Folgen aufzubauen, das ist einfach noch mehr, das ist, glaube ich, noch mehr, einfach entschleunigt.
Das ist was Intimeres. Ja, genau. Das ist so, die erste Staffel steht für sich. Ich sehe die auch nicht so im direkten Konkurrenz. Also ich sehe die nicht in Konkurrenz zueinander. Und Tony Gilroy hat ja auch gesagt, die zweite bigger scaled, also viel, viel größerer Maßstab. Also man fängt ja irgendwo an mit diesen einfachen Leuten und dann so wird man größer. So. Also das ich finde, das steht beides für sich und ich mochte auch super gern so viele Momente aus der ersten Staffel. Dieser Marsch am Ende mit der Musik, das ist ja Wahnsinn. Das hat man da nicht gesehen in Star Wars.
Das ist ja auch symbolisch dafür, dass in der ersten Staffel sehr viele Figuren alleine stehen und sehr lange alleine sind. Also genau eben nicht diese Parallelität ist, sondern dass Endor halt 3 Folgen lang alleine auf Aldani rumrennt, weil es halt dieses ganze Rebellensystem noch nicht gibt oder Allianzsystem, wo in der zweiten Staffel schon viel mehr mit Yavin dann und immer mehr sich zusammengefunden wird. Ne? Da haben wir am Anfang ja auch das Spiel damit, dass Endo allein auf Yavin ist und sich die verschiedenen Zellen noch gegenseitig angiften und es dann immer mehr zusammenwächst und allein dadurch schon viel mehr Interaktion halt kommt und damit auch mehr Dynamik reinkommt. Also ich finde, das ist für sich jeweils ein starkes Staffeln. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt wirklich von draußen draufschaut, ist Staffel 2 einfach näher an den modernen Sehgewohnheiten. Das würde ich gar nicht bestreiten. Und trotzdem noch stark, oder gerade deswegen vielleicht auch stark, weil sie halt dann gerade auf Gorman und so Momente schafft, wo du halt auch siehst, wie reagiert jetzt die ganze Galaxis darauf.
Ja.
Das hast du in der zweiten Staffel in der ersten Staffel primär gehabt, als Aldani dann dazu geführt hat, dass diese ganzen Gesetze und so verschärft wurden, was ja dann wiederum Endor zum Verhängnis wurde.
Ja, gerade so diese politische Ebene fand ich halt echt, echt krass in der zweiten Staffel. Ja. Dass gerade diese ganze Wannsee-Konferenz-Geschichte ja. da und das Massaker auf Gorman und der ganze Arc auch von Cyril und Dedra, das hat einfach so bei mir so viel mehr ausgelöst als alles aus der ersten Staffel. Deswegen, also da war ich irgendwie emotional noch viel, viel mehr involviert. Deswegen war ich da dieses Mal bei der zweiten Staffel viel mehr mit dabei als bei der ersten noch. Und finde wirklich, dass die zweite Staffel ein Meisterwerk ist.
So, und das ist halt das Problem, dass jetzt auch die Person, die ich da am Anfang referenziert habe, um das Endor-Kapitel auch mit einem Rahmen wieder zu schließen, halt gesagt hat, sie hat die erste Staffel geschaut und war dann danach der Meinung, jetzt guckt sie nicht weiter, weil das hat sie dann doch, war irgendwie lang für diese 12 Folgen, war lang gelangweilt und so. Und wo da ist natürlich dieses Argument eigentlich, das habe ich ihm auch so gesagt, aber kam noch nicht durch. Ich arbeite noch dran. Ich habe schon angedroht, die Freundschaft zu kündigen. Oh. Also ich kriege ihn schon noch dazu. Gut, dann, wir haben ja noch drei andere Serien. Geschichten der Unterwelt, über die reden wir nicht so lange, glaube ich.
Ich habe die drei anderen Serien leider alle gar nicht gesehen, habe ich festgestellt. Irgendwie. Ich habe nur Andor gesehen dieses Jahr, weil der Rest hat mich einfach nicht so sehr interessiert, dass ich dafür ein Disney-Plus-Abo genommen hätte. Irgendwie.
Fair. Ja, keine Ahnung. Also Abenteuer, da war ich, glaube ich, auch im Jedi-Cast dabei.
Nee, erstmal Geschichten der Unterwelt.
Ach so, nee, was habe ich gesagt? Ich hab's
falsch. Du hast Abenteuer der Jedi gesagt, aber du hast dann bei
Jedi dabei, warst es mir auch eingefallen.
Dazu hatten wir gar keinen Jedi-Cast, ja. Also,
stimmt.
Ja, du meinst das Richtige, ja.
Genau, Geschichten der Unterwelt, ja, ach ja. Das ist auch schon, also ich habe da ja, wenn du gesagt, ich brauche nicht mehr davon, weil das ist für mich so genau das Gegenteil. So irgendwie, das ist so, da merkt man halt wieder so, da will man irgendwie so, weiß ich nicht, da fehlt mir halt einfach, also ja, ich verstehe, dass es ein ganz anderes Format ist, dass es überhaupt nicht die Länge hat, aber da ist wieder, habe ich so das Gefühl, da geht es eher darum, wieder so Fanservice-Momente zu schaffen in diesen paar Minuten und das ist, glaube ich, nicht so meins und ich fand die Bane-Folgen, die habe ich, glaube ich, auch rezensiert dann im Blog noch, ich habe die dann mehrfach geguckt und ich dachte mir so, boah, die waren auch so langweilig und das war wirklich so, naja, man hat nichts erzählt damit, man hat nicht, also da war wirklich so, wenn du da Endor daneben stellst von der Erzählweise so, da fehlt wirklich die Substanz und die hat Andor eben gehabt und das war bei den Bane-Folgen, das hätte man alles in der ersten Folge abhandeln können, was die anderen zwei mir erzählen wollten, also da war ich sehr enttäuscht, vor allem von diesem Bane-Arc, da von dem zweiten, deswegen, ich bin kein Fan davon, so auch von diesen kurzen Laufzeiten und kam dann auch zu dem Schluss, dass ich da nicht mehr von brauche. Aber ich glaube, da waren wir auch sehr gespaltener Meinung.
Ja?
Ich glaube, Lukas wollte unbedingt noch was sehen davon. Und da waren wir so ein bisschen, ja. Aber das ist ja auch in Ordnung.
Ich habe aufgeschrieben, kann man machen, muss man nicht. Abenteuer der jungen Jedi hat keiner geguckt. Von uns. Also von daher, wir können es zu keinem
Unterlauben. Ja, nicht die diesjährigen Folgen, aber davor.
Ja, mal reingeguckt.
Ist halt süß, aber was die Folgen jetzt dieses Jahr werden jetzt auch nicht die höchste Erkenntnis sein, aber süß gemacht und für Kinder ist es ja echt, also ja, wenn man so ein kleines Kind hat, kann man das da davor setzen und ein bisschen mit Star Wars beschallen, das ist doch bestimmt super.
Ja, würde ich machen, wenn meins nicht in London wäre.
Ja.
Visions Staffel 3, da hatten wir auch sehr verschiedene Meinungen, um es einfach mal kurz zu fassen, das war jetzt erst vor ganz kurzem, ich glaube, Flo und ich sind halbwegs im Mittelfeld, was die Bewertung angeht. Lukas verzweifeltes Seufzen hätte ich heute gerne gehört, aber ist ja jetzt.
Aber Black ist toll. Schaut Black. Schaut die Black letzte ist Folge.
Die beste Folge aller Zeiten. Das würde auch Lukas so sehen, auf jeden Fall.
Ja.
Und ansonsten hört einfach in unseren Chattercast rein. Ich fand es übrigens schade, dass keiner auf der Comic-Con mit Lukas über Black reden wollte. Oh. Das war.
Schade, ich habe alle dazu animiert.
Dem hat unser Marketing im Podcast nichts gebracht.
Naja, schade, mich enttäuscht. Na, aber gut, das ist meine Enttäuschung noch dazu.
Wobei, ich glaube, einmal haben wir über Black gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob Lukas da dabei war. Aber ja, kommen wir zu der Hohen Republik, wo wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr alle dabei sind, zumindest in der einen oder anderen Art. Das Finale stand dieses Jahr an, passend zu unserem Oberthema Abschluss oder Umbruch. Ines, wie ging es dir denn mit dem Finale der Hohen Republik? Was hast du gelesen? Was waren so deine High- und Lowlights? Und was bleibt jetzt eigentlich von diesem Projekt?
Ja, ich hab ziemlich alles gelesen, was es zu lesen gab. Und für mich ist immer noch Trials halt das Highlight, der abschließende Erwachsenenroman, der natürlich wieder von Charles Soule super geschrieben ist. Ich habe bereits im Jedi Cast ausgeführt, dass ich da durchaus meine einzelnen Kritikpunkte habe, die auch durchaus etwas schwerwiegender sind. Aber die in der Gesamtsicht, ja, gilt dann doch, dass ich insgesamt mit dem Abschluss zufrieden war und mir den Rest, mit dem ich nicht zufrieden war, schön rede, um zufriedener da rauszugehen. Ich will jetzt nicht ins Spoiler-Terrain gehen, weil es wahrscheinlich einige noch nicht gelesen haben, da
Ja.
es ja nächstes Jahr
Jo.
erst auf Deutsch rauskommt.
La 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 la.
Ich höre nicht zu.
Deswegen,
Setz kurz Kopfhörer ab. Nee,
ja,
alles
deswegen
gut.
halte ich das eher allgemein, aber ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Roman und kann mit dem ich Probleme hatte, leben. Ja, sagen wir mal so. Und ich bin natürlich sehr, sehr traurig, dass das Projekt jetzt zu Ende ist. Ich hätte, also von mir aus hätte das noch Ewigkeiten weitergehen können. Aber ich verstehe natürlich auch, oder mir ist es natürlich auch wichtig, dass so ein Projekt auch einen Abschluss hat, weil wenn man so ins Nichts, ins Blaue reinschreibt, macht es die Stories oft nicht besser. Und es ist, glaube ich, schon gut gewesen, dass wir jetzt auf einen Schlusspunkt hingearbeitet haben mit The High Republic. Und ja, das insofern ist es völlig in Ordnung, dass das jetzt endet, aber ich hoffe natürlich noch auf weitere Geschichten aus der Zeit, die dann gerne so Standalones sein können, hier, mal da mit irgendwelchen bekannten Figuren aus der Zeit, vielleicht Vorgeschichten oder bei denen, die noch leben quasi, gerne auch noch was danach. Ja, und viele Konzepte, die jetzt auch noch gar nicht so sehr behandelt wurden, zum Beispiel die Pathfinders. Da wird es ja auch nächstes Jahr zum Beispiel weitergehen. George Mann hat ja da so eine kleine Comicreihe, wo man sich nochmal um diese Pathfinders, die eigentlich etwas wenig ausgearbeitet waren, kümmert. Da bin ich auch drauf gespannt. Ja, ansonsten, also ich freue mich jederzeit, wenn wieder was aus der Epoche kommt. Und ich freue mich auch, wenn es mal wieder so ein Projekt gibt. Ich glaube, so schnell wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil also die Autoren hat das schon auch ziemlich geschlaucht. Ich kann mir das vorstellen, wenn du Teil von so einem 5- oder mehrjährigen, also wie lange die da vorher noch geplant haben, keine Ahnung, Projekt halt bist. Und du musst ständig da irgendwie auf dem Laufenden bleiben und schauen, was machen die anderen, was läuft in diesen Comic rein und in dem Hörspiel und was auch immer. Und daran deine Dinge dann anpassen. Der eine Autor möchte mit der Figur dahin, der andere vielleicht dahin. Und dann
Ja.
muss das alles immer gut abgestimmt sein. Und die Werke sind ja auch in einer Taktung rausgekommen, die durchaus sportlich war. Also ich kann das total verstehen, dass auch jetzt Claudia Gray gesagt hat, boah, jetzt brauche ich auch erstmal eine Pause da von so einem Projekt. Ich würde jetzt nicht direkt hier schreien, wenn nochmal sowas mir angeboten würde. Ja, insofern glaube ich, dass jetzt wahrscheinlich erstmal eine Pause geben wird, wo es kein solches Projekt gibt. Aber wenn mal wieder sowas kommt, würde ich sofort dahinter stehen und würde mich freuen, weil das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen, so eine große Geschichte so breit gefächert erzählt.
Alright. Flo.
Boah, da kann ich nicht, also ich kann nicht so viel dazu sagen wie Ines, aber muss ich ja auch nicht.
Musst du ja nicht,
Ich
genau.
muss tatsächlich sagen, bei mir steht der finale Roman immer noch aus und der Abschluss, was die Romane angeht. Aber ich bin tatsächlich mit den Comicreihen doch schon ein bisschen weitergekommen und muss sagen, dass ich erstmal erinnern, also an die Marvel-Reihe muss ich mich erstmal erinnern. Da ist schon wieder vieles weg, was jetzt vielleicht nicht so das beste Zeichen ist, aber ich fand die, glaube ich, auch noch relativ solide, aber ich habe im Nachhinein schon gemerkt, so als ich mich so an Phase 1 erinnert habe, also super schwer wieder ranzukommen, weil das war einfach so einer in eine Million Shot für mich. So gerade so diese allererste Phase, da bin ich auch so invested gewesen. So, ich weiß nicht, das kam irgendwie nie wieder so. Also so, das hatte so was ganz Einzigartiges, das ist mir da irgendwie wieder klar geworden. Aber ich hatte trotzdem meine Freude noch an den Comicreihen auf jeden Fall. Auch wenn ich The High Republic Adventures am Ende, da gab es ja diesen langen Kampf auf Eriadu oder wie doch Eriadu, ne? Ist das eben doch. Ich
Lieblingsplanet.
Battle of Eriadu, mein Lieblingsplanet.
Ja, das hat sich, ja, das, da stimme ich dir, das hat sich echt gezogen und es hat mich irgendwann auch nicht mehr so interessiert, aber die Zeichnungen waren trotzdem größtenteils noch recht hübsch und insofern, ja, für mich ist es irgendwie so, wenn ich im Nachhinein so auf das Projekt blicke, so diese erste Phase, da sticht für mich so diese Marvels Comic-Reihe auf jeden Fall hervor und auch die ersten Romane, vor allem die ersten beiden von Charles Soule und Kevin Scott. Ich weiß nicht, ob da jemals wieder was rankommen wird, so ein bisschen wie bei Andor, aber ich bin mir da bin ich mir sicherer, dass das irgendwie im Literaturbereich eher mal passieren könnte, als jetzt vielleicht im Serienbereich. Ja. Aber ja, so blicke ich so ein bisschen zurück da drauf. Aber ich bin ja noch nicht ganz durch und wie Ines schon sagt, es kommen ja auch noch vereinzelt Sachen. Solange das jetzt nicht sowas ist wie die Kristallkrone, bin ich da auch nicht abgeneigt, definitiv. Auch wenn ich mittlerweile irgendwie ein bisschen länger brauche und es nicht direkt da im ersten Monat immer alles fertig gelesen habe. Ja. Ja.
Eigentlich alle schon gesagt, aber noch nicht von mir. Also die beiden YA- und Jugendromane mussten sterben, damit Trials leben kann, so nach dem Motto. Also ja. Merkt man einfach sehr stark, dass die sehr zurückgefahren wurden. Und ich möchte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber wir haben ja auch im Interview mit Claudia Gray gehört, dass sie sehr, sehr viel noch ändern musste, wo die Story Group gesagt hat, hier bei Into the Light. Und sie ist dann zu dem Schluss gekommen, ja, aber das war fürs Bessere. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht, weil... Also,
ich glaube auch nicht.
Wenn das die beste Version des Romans ist, dann will ich nicht die davor sehen. Nicht böse gemeint, aber das war halt einfach nicht kein besonders geiler Roman. Und auch
ein wirklich, ja, aber jetzt wissen wir halt auch warum. Ja. Also da wurde sehr viel im Hintergrund noch in letzter Minute geflickt und geändert irgendwie. Und das hat man dem Roman schon angemerkt, ja.
Genau, und von daher, und das ist eben genau das, was ich, deswegen glaube ich, dass die halt sterben mussten, damit Trials leben kann, weil halt sehr viel wirklich wieder auf diesen letzten Roman zugeschnitten wird. Und ich verstehe es nicht, weil mich das bei jedem Ding aufregt, egal ob Serie, Film, gut, Film ergibt nur mehr Sinn, dass das Finale in einem Film sein muss, aber wäre gut, aber bei Serien oder so, es muss immer alles in der letzten Folge passieren. Warum? Gebt dem Ganzen doch einfach drei Romane Zeit für ein Finale. Es kann doch auch schon im vorletzten Roman ein großer Paukenschlag passieren und etwas sich lösen und dann im allerletzten Roman noch der andere. Es gibt ja genug Baustellen bei der Hohen Republik, die müssen ja nicht alle im letzten Buch erst aufgelöst werden. Und das hat mich wirklich gestört, dass die anderen beiden halt wirklich so haltelinienmäßig so, ja, einen kleinen Sieg kann man schon mal machen und dann hat er halt einen schlechten Tag, ne? Aber so richtig Ziel gab es nicht und es fühlt sich halt nicht wie das Finale eines Projektes in den verschiedenen Medien an, sondern es fühlt sich an wie, wir warten auf Trials, wir warten wieder auf das große, große, große Gesamtwerk am Ende, was halt dann viel zu tun hat eigentlich für das, was die paar Seiten oder die, war ja schon länger, aber was die Seiten hergeben. Von daher, am Ende war es für mich ein bisschen unrund, das ganze Projekt, also gerade mit dem Finale. Kommt auch bei Weiben nicht an die erste Phase ran, da bin ich ganz bei dir, wenn ich so zurückdenke, wie das angefangen hat und wie das alles so aufgefasert ist und was man dann so für Theorien gesponnen hat und dann das Finale doch so, halb gar bekommen hat, hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ansonsten insgesamt einfach eine coole Idee, dass es sowas überhaupt geben durfte, auch in so einer komplett neuen Ära, also so komplett losgelöst, nicht so Krieg der Kopfhörjäger mäßig so ein bisschen drumherum geschrieben, um wieder die klassische Trilogie, sondern zu sagen, hey, wir gehen jetzt voll in und wir machen jetzt nicht irgendwie Bücher über etwas, wo wir wissen, das kaufen auch die Casual-Fans, weil da ist irgendwie Luke auf dem Cover oder Obi-Wan auf dem Cover, sondern wir machen wirklich, wir packen da Jedi aufs Hauptcover vom ersten Buch, wo keine Sau je bewusst weiß, wer das ist erstmal. Und wir gehen einfach all in und es findet so eine riesen Fanbase und bei der Celebration in London damals so eine Resonanz auch.
Ja.
Das ist einfach cool, dass man sieht, dass Star Wars so auch noch funktioniert, dass man also auch nach 50 Jahren Franchise noch neue Dinge erschließen kann. Also jetzt aktuell wird ja mit Fate of the Old Republic wieder sehr viel dieser Old Republic-Nostalgie angeheizt, die ist halt aber auch wieder auf der Nostalgie für KOTOR und so begründet. Und bei High Republic, finde ich, hat man das erste Mal wieder gemerkt, hier entsteht was Neues. Also wirklich was nicht, weil da irgendwie, nicht weil das die Leute an Old Republic erinnert, dafür ist es viel zu spät quasi in der Timeline, sondern es ist einfach eine neue Ära und die hat trotzdem funktioniert und das ist eigentlich beruhigend, dass das funktionieren kann, wenn man sie gut macht und das haben sie bewiesen. Also von daher, das ist so das, was ich am meisten mitnehme und ich hoffe, dass es sowas auch wieder geben wird. Inwiefern und wie ausgearbeitet ist eine andere Frage. Also es muss nicht mehr diesen Umfang haben, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir einfach sowas wie eine längere Romanreihe oder irgendwas bekommen,
ja,
wo man sagt,
das, ja, sind das hätte nur Romane, mir auch absolut,
das ist kleiner,
würde ja mir auch absolut reichen, wenn, ja, wenn genau, mal so eine, keine Ahnung, zehnteilige Romanreihe einfach, das müsste gar nicht in die verschiedenen, ja, Medien, ja, aus.
Und dann kann man ja immer noch so Standalone, Spin-off-Sachen, ja, dazu in Comics und so, genau, dann erzählen, aber dann hat die Hauptreihe in so einer wirklich in einer richtigen Romanreihe. Das wäre eigentlich eine coole Idee, genau.
Ja,
aber das.
Ja. Also ich finde, man hat da vielleicht auch so ein paar, ich meine, das war ja so das erste riesige Literaturprojekt vielleicht, genau, auch für alle. Und ich denke, man wird seine Lehren daraus ziehen und, ja, vielleicht, wo sich dann eher im späteren Verlauf was verheddert, weil man so viel aufgemacht hat. Ich denke, da kann man für die Zukunft auch Schlüsse draus ziehen und daraus lernen im Endeffekt. Ja. Ne? Also kann nur besser werden. Also.
Alles kann besser werden. Okay. Reicht. Kommen wir zur größten Überraschung des Jahres. Wir sind wieder bei den Jedicast Awards. Und wir möchten wissen, was hat euch am positivsten oder am negativsten überrascht? Also, wo habt ihr erwartet, dass es positiver ist und es war dann total scheiße? Oder andersrum? Ines.
Naja, das, was mich negativ überrascht hat, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, auf jeden Fall die Kristallkrone. Ich bin ja da wirklich mit hohen Erwartungen reingegangen, weil ich ja Hunger Games mag und wurde dann massiv enttäuscht. Was mich aber positiv überrascht hat, das haben wir bis jetzt noch nicht genannt, war das Buch, was ich direkt im Anschluss gelesen habe. Wer die Podcasts dazu gehört hat, weiß ja vielleicht, dass ich erzählt habe, ich war da im Urlaub und habe erst die Kristallkrone gelesen und hatte damit echt meine Schwierigkeiten. Ich war echt am Strand und habe gechillt und hab keinen Bock gehabt, das weiterzulesen, weil es so schlecht war. Und dann fast gegen Ende des Urlaubs war ich dann trotzdem endlich mal durch mit diesen Lunga-Spielen und dann habe ich Bad Batch angefangen und dachte mir so, ja, Bad Batch-Roman, wird eh nichts Gescheites werden. Ich bin jetzt nicht der größte Bad Batch-Fan und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das als Erwachsenenroman funktionieren soll. Und dann war das so ein geiles Buch. Das hat einfach richtig Spaß gemacht zu lesen. So tolle Figuren, so eine spannende Handlung, wo man wirklich dranbleiben musste. Super, super Bösewichte. Also das war wirklich so das Highlight von diesem Roman, dass da so tolle, originale Bösewichte vorkamen. Und aktuelle Anspielungen auch wieder auf Gesellschaftspolitik.
Ja.
Richtig, richtig toll. Hätte ich null erwartet von so einem Bad Batch-Roman. Ich hätte gedacht, da kommt irgendwie so eine 0815 Bad Batch-Mission, die dann halt ist wie so eine Folge. Und das ist dann aus irgendeinem Grund ein Erwachsenenroman. Und dann kommt ein richtig knaller Roman raus. Also gebt dem Ding eine Chance, auch wenn ihr vielleicht nicht der größte Bad Batch-Fan seid.
Ja. Da schließe ich mich gleich an. Ich hatte das nämlich auch als positive Überraschung. Ging mir ähnlich. Kann man auch im Podcast nachhören. Super Roman, der mich wirklich überrascht hat und gezeigt hat, dass Bad Batch auch als Erwachsenenstoff funktionieren kann, wenn man die richtigen Parallelen zieht und ihn einfach auch Gegenspieler gibt, die in das Medium passen. Bei Negativ habe ich nicht Kristallkrone drin, weil ich diese Hunger Games-Referenz vorher nicht wusste, um wieder darauf zurückzukommen. Und ich Hunger Games zwar mag, aber wie gesagt, das vorher ja nicht wusste, hatte ich keine hohen Erwartungen, sondern einfach gedacht, ja gut, ist halt ein Acolyte-Roman und genau so hat es sich dann auch bewahrheitet. Deswegen habe ich da In das Licht aufgeschrieben, weil ich mir da doch schon ein bisschen mehr erhofft habe, einfach von dem Finale, Claudia Gray, Reeve vor allem, ne, den wir ja gerade in dem vorherigen YA-Roman mit Ränder namenlos noch so super toll gezeichnet hatten und jetzt hier doch relativ wieder abgefallen ist und ja, also habe ich schon genug drüber geredet, aber das war so eine negative Überraschung, weil ich mehr erhofft hatte, mehr gedacht hatte, dass das was.
Ja, kann ich auch nachvollziehen.
Wie sieht's bei dir aus, Flo?
Ja, wenig überraschend dürfte es vielleicht sein, was ich als positive Überraschung genommen habe. Da habe ich nämlich, keine Sorge, ich führe es nicht weit aus. Dafür kann man dann in den Missions Podcast reinhören. 1:21, da haben wir da ausführlich drüber diskutiert. Sehr ausführlich. Ich fand Schwarz oder Black auf Englisch, aus Visions Staffel 3 richtig, richtig toll, weil ich sowas einfach vorher noch nie in dem Medium so gesehen habe und das hat sich wirklich was getraut und das ist was Einzigartiges und deswegen, das hat mich richtig, das ist was, wo ich sage bei dem Satz, das hat mich wirklich überrascht, also damit hätte ich nicht gerechnet, selbst auch in Visions nicht, wo es dann doch mal ein bisschen experimenteller wird sowieso schon, aber das hat mich wirklich positiv überrascht. Wie gesagt, für alle Details, Jedicast haben uns am Ende schön hin und her, kann man sich anhören. Und als negative ja, negative Überraschung habe ich wirklich nochmal die Comic-Reihen von Marvel genommen, weil ich schon Bock drauf hatte, gerade auch bei so Jedi Knights und so und alles, ganz viele Reihen, die neu anfangen. Und da waren die Erwartungen auch schon ein bisschen höher, jetzt nicht so hoch wie bei anderen Sachen, aber da war dann doch am Ende sehr viel, also maximal Mittelmaß dabei, nicht nur bei der Star Wars Hauptreihe. Und ich würde da so ein bisschen Legacy of Vader vielleicht ausklammern. Das ist auch, da ist schon ein bisschen mehr, also da sehe ich schon noch ein bisschen mehr Qualität hinter. Und ansonsten muss ich echt sagen, finde ich es kaum um irgendeine andere von den neu gestarteten Marvel-Reihen schade, dass sie jetzt schon wieder aufhört. Und was ich sehr, sehr bedauere, was auch eine negative Überraschung ist, was mir einfällt, dass sie die Dr. Aphra-Reihe, die neue Aphra-Reihe, Chaos Agent, nach 5 Heften schon wieder abgesägt haben. Das ist, würde ich vielleicht auch noch so ein bisschen ausklammern, da hat mir jetzt auch nicht jedes Heft so 100% gut gefallen, aber es finde ich super schade, dass man da nach 5 Heften das ganze Ding schon wieder absägt. Das finde ich,
fand ich will jetzt auch aber auch nicht Teufelchen auf der Schulter spielen, aber ist Dr. Aphra nicht langsam mal auserzählt?
Da fragst du den Falschen, also.
Okay. Ja, aber weil ich finde, ich habe die Figur noch nie spannend gefunden.
Ich auch nicht.
Okay. Und denke jetzt, warum gibt es immer noch Dr. Aphra Comics? Ich meine, also.
Oha.
Also, ja.
Ja, okay, ja, also die hat ja mal als so eine One-Off-Charakter so angefangen irgendwie in der ersten Star-Wars-Reihe da, die 2015 dann neu gestartet ist. Und dann hatte die irgendwie so eine riesen Fangemeinde, was ich nie nachvollziehen konnte, weil mich das null interessiert hat. Okay. Wenn jemand ständig nur als chaotisch charakterisiert wird, okay, warum soll ich das lesen, wenn du nur chaotisch bist? So. Weiß nicht. Also für mich hatte es keinen Reiz, aber es gibt diese Fangemeinde und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es jetzt dann abgesetzt war, ob wirklich vielleicht auch für die Leute, die sie ursprünglich mal cool fanden, jetzt der Bogen vielleicht ein bisschen überspannt war und zu lange irgendwie immer wieder das Gleiche erzählt wurde. Ich weiß es nicht.
Also ich würde mich noch auf eine Reihe wieder freuen. Von mir aus auch von Alyssa Wong. Bitte. Also da können wir mal einen eigenen Jackass wahrscheinlich zu machen. Ich fange das jetzt nicht an, warum nicht Aphra Teufel. Okay, ja. Also Legacy of Vader und die Aphra-Reihe würde ich ein bisschen ausklammern ansonsten.
Okay.
Ja.
Ja, ist ja schön. Kommen wir zum Charakter des Jahres oder Charakterin des Jahres natürlich. Ne, muss man ganz
Charakterin?
Das gibt's das Wort? Gibt es nicht. Gibt's nicht. Nun, kommen wir zum Charakter des Jahres. Diese Figur ist dieses Jahr vielschichtiger und besser geworden. Wahrscheinlich habe ich deswegen das Wort Charakter genommen, weil man das eben nicht, naja. Kommen wir zum, meine Lieblingscharakterin dieses Jahr ist Mon Mothma.
Das habe ich auch.
Mensch, deine auch?
Ist ja unsere aller. Durch Endor und Freeds Roman. Also weil man einfach durch sie den Umgang mit der psychischen und physischen Folter des Imperiums, das eigene Leben zu opfern und zerbrechen zu sehen, nur dass man halt der Galaxis eine neue Chance gibt und dann am Ende halt zu so sagen, ich gebe alles, was ich kann und das ist hoffentlich genug. Was ja auch das eins der Sätze aus Imperiums-Dingsbums ist. Herrschaft des Imperiums, aus dem Roman von Freed. Und ich glaube, durch die Kombi mit Endor und Alexander Freeds Roman dieses Jahr gibt, glaube ich, kaum eine Figur, die besser getroffen wurde und ausgebaut wurde dieses Jahr. Also, wow.
Ich hatte Mon Mothma schon letztes Mal, als die erste Staffel von Andor lief, weil ich auch da schon fand, sie wurde richtig, richtig gut ausgebaut von der Serie. Und dieses Jahr habe ich gedacht, ich muss irgendwie wieder Mon Mothma schreiben, bleibt mir nichts anderes übrig irgendwie. Also welcher Charakter wurde ausgebaut? Klar, High Republic gab es viel, aber die Charaktere waren ja alle schon etabliert. Und ich finde, Mon Mothma ist wieder der Charakter des Jahres irgendwie. Und also wenn man so denkt, was jetzt so an kulturellem Impact so bleibt, also diese Tanzszene von Mon Mothma, also die wird doch wirklich in Erinnerung bleiben, oder? Also das war doch so eins der krassesten Momente irgendwie ever.
Ja, voll. Und ihre Rede ja auch in der, weiß ich nicht, 5., 6. Folge dann, wo sie dann wirklich ihn auch so offen als Tyrann oder so bezeichnet oder ich weiß gar nicht mehr. Also habe ich auch, also zu Mon Mothma habe da alles schon gesagt. Ich habe tatsächlich erst mit Maske der Angst angefangen, aber ja, würde es auch unterstreichen. Ich habe aber auch Cassian Andor dazu geschrieben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die zweite Staffel, die zweite Die zweite Staffel hat da doch schon noch mal für seinen Charakter auch gerade die Sachen mit Biggs auch dann am Ende. Also ich finde, die zweite Staffel hat seinen Charakter irgendwie schon noch ein bisschen bereichert auch. Deswegen wollte ich es mal noch mit erwähnen. Aber ja, Mon Mothma auf die Eins auf jeden Fall.
Mon Mothma auf die Eins, genau.
Ja, also da bin ich ganz bei euch.
Jetzt sind wir gleich noch bei der Kategorie Meme des Jahres. Wobei, das war letztes Jahr schon, ne? Wahrscheinlich dieses auf die Eins oder bei dieser Fußballgedünster, oder?
Ja.
Keine Ahnung, ich bin nicht so drin im Meme-Game, ich bin da Rentner.
Ja, ich,
keine Ahnung. Ja. Also ich habe als zweites auf jeden Fall noch Cyril, weil ich auch fand, dass sein Charakter wirklich durch die zweite Staffel nochmal echt an Profil gewonnen hat. In der ersten Staffel war er halt echt hauptsächlich so lächerlich, wo man so denkt, Hess und Depp, was steigert er sich da so rein und lässt sich von seiner Mutter unterbuttern und stalkt Dedra und so, der war halt schon so ein bisschen seltsam und so und der hat wirklich in Staffel 2 nochmal richtig an Profil gewonnen, sodass man ja mehr mit ihm auch mitfiebern konnte und mehr auf seiner Seite sein konnte und ihn nachvollziehen konnte, was ihn eigentlich bewegt und dann war es eigentlich richtig schade, dass er dann am Schluss gestorben ist, weil man irgendwie dann doch noch so viel in ihm gesehen hat. Also das fand ich auch so ein Charakter, der sich viel entwickelt hat durch die zweite Staffel.
Ja. Alright, also sehr viele Serien, eigentlich nur Seriencharaktere, die wir gerade. Gut,
naja, aber ist ja auch ein Roman.
Buchform. Ja. Okay, dann kommen wir schon zur Prestige. Gott, ach Gott, ja, die Trommelwirbel, da geht schon los. Jetzt haben wir die wichtigste Kategorie. Nochmal, Ines.
Warte.
Highlight des Jahres. Dieses Werk ist das Beste des Jahres für mich. Flo.
Oh, jetzt muss ich anfangen.
Ja.
Also ich hab auch lange überlegt. Also ich wollte nicht nochmal Endor nehmen. Endor ist toll, das haben wir jetzt etabliert. Wir finden es alles ganz prima. Deswegen wollte ich etwas anderes nehmen. Und ich habe tatsächlich was genommen, was ich gerade schon gesagt habe, ich erst angefangen habe. Aber da mich dieser Roman schon nach den ersten 70, 80 Seiten schon wirklich begeistert hat und mich wirklich reingezogen hat, was vielleicht nach die Kristallkrone auch nicht so schwer ist, habe ich die Maske der Angst genommen, also der Reign of the Empire, Mask of Fear, auf Deutsch die Maske der Angst. Also bis jetzt direkt, also wie auch wie Alexander hier Freed auch schreibt, finde ich jetzt schon richtig toll und es ist für mich genau das, was ich nach Endor jetzt in Romanform auch brauche und ich freue mich da richtig weiterzulesen und deswegen, ich habe es natürlich noch nicht durch, aber ich finde, es ist, nachdem ich sowas wie Der Glasplanet und die Kristallkrone und alles gelesen habe und rezensiert habe, war das für mich direkt so auf den ersten Seiten so eine Offenbarung. Oh, ich finde es endlich wieder richtig toll, so einen Star Wars Roman zu lesen. Es macht richtig Bock und er schreibt so toll und deswegen wollte ich das hier einfach nehmen. Man hätte natürlich auch Endor nehmen können, aber ich finde das andere ein bisschen schöner. Naja.
Alright, ich habe das Gleiche.
Schön.
hat für mich auch definitiv die Krone auf dieses Jahr. Es war ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trials und dem Roman. Ich finde aber einfach wegen dem Zusammenspiel mit Endor ist es in dem Fall einfach nochmal stärker. Und es baut in dem Sinn halt auch, also es baut auf etwas Starkem auf, wo man halt, um wieder das andere aufzugreifen, bei Trials merkt, dass es halt sehr viel von den anderen Romanen ausgesaugt hat, die man da auch hätte erzählen können. Und deswegen finde ich, alleinstehend ist Trials vielleicht auch auf Augenhöhe oder ein bisschen besser, aber so im Gesamtkonstrukt, dem, was es dann so mit dem Umliegenden tut, ist es halt, dass Mask of Fear, finde ich, Endor noch aufwertet und halt gut im Tandem funktioniert. Und keiner darunter leidet, dass das andere Werk jeweils da ist. Und deswegen hat es für mich dann am Ende Maske der Angst, Mask of Fear gewonnen.
Kann ich gut nachvollziehen. Für mich ist es trotzdem Trials, weil das für mich einfach so der wichtigste Roman des Jahres war und für mich persönlich den meisten Impact hatte. Ich mochte auch die Mask of Fear. Allerdings ist es für mich bei Alexander Freed ist immer das Problem, dass das mich auf einer intellektuellen Ebene sehr anspricht. Da ist immer viel zum Nachdenken drin, viel zum Verknüpfungen bilden zu aktuellen Themen und viel, wirklich viel Intelligentes, aber das spricht mich auf einer emotionalen Ebene irgendwie fast gar nicht an. Hm. Ich bin da, das ist nicht das, was ich von Star Wars möchte, und ich möchte absolut nicht, dass alle Star Wars Romane so sind wie von Alexander Freed. Also da würde ich es, glaube ich, lassen, wenn das nur noch solche Romane rauskommen würde. Ich brauche schon auch diesen Pathos von The High Republic und Konsorten, und deswegen kann für mich ein Freed-Roman niemals Werk des Jahres sein.
Alright. Harte Worte.
Ja.
Harte Worte. Aber verständlich.
Müssen wir schlucken. Ja. Müssen wir schlucken. Ja.
Kommen wir zum Hoffnungsträger des Jahres.
Oh, das habe ich gar nicht ausgefüllt. Ups.
Ja, ja, jeder hat eins vergessen.
Dann muss jetzt Flo anfangen. Nein, Ines.
Oh nein.
Ja, also ich hab Andor genommen, weil ich auch wahrscheinlich auch aus dieser Wehmut, die wir am Anfang schon angesprochen haben, wo man so denkt, okay, es gab dieses Jahr so viele coole Sachen, und ich glaube nicht so wirklich, dass es sowas nochmal geben wird, also ja. in nächster Zeit. Also es ist die Aussichten auf nochmal so eine Serie wie Andor sind schlecht. Die Aussichten auf nochmal sowas wie The High Republic sind zumindest für die nächste Zeit jetzt erstmal schlecht. Und ja, also das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass es so weitergehen würde mit solchen Serien wie Andor, mit solchen Projekten wie The High Republic. Aber ja, wir wissen ja, dass es jetzt erstmal nicht so weitergehen wird. Und das ist schade. Deswegen, ja, Hoffnungsträger des Jahres ist eigentlich so ein bisschen ironischer Titel, weil wir halt ja wissen, dass da die Entwicklung wahrscheinlich nicht in diese Richtung gehen wird.
Ja. Flo?
Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach Black sage. Also könnte man auch sagen, ja, okay, oh, ja, ja, Black vielleicht, aber ich würde vielleicht doch, damit du jetzt nicht, ich mach schon wieder irgend so ein Geräusch, ich habe ein bisschen Angst, ich würde eher die Maske der Angst nehmen.
Du machst schon wieder so ein Geräusch.
Ich habe ein bisschen Angst, das wusste ich gerade nicht einzuordnen. Nee, vielleicht auch die Maske der Angst, weil ich sehr, sehr, also, es ist eine Trilogie, es ist ja nicht nur ein Roman, es ist ja eine Trilogie. Da habe ich jetzt schon sehr, sehr viel Hoffnung. Und ich hoffe, ich mache mir da jetzt nicht zu viel Hoffnung, weil ich glaube, es ist nicht Freed, der den nächsten Roman noch schreibt. Das macht jemand anders, glaube ich.
Nee, Roanhorse.
Ich glaube, Rebecca Roanhorse, ja.
Ja.
Aber der war auch nicht schlecht. Also ihr Resistance Reborn-Roman war auch gut.
Okay.
Dafür,
also deswegen,
er
vielleicht
Episode 8 und 9 verbinden sollte, war er gut.
Ich meine, wenn bei Black, ja, vielleicht beides. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgefüllt, aber ja, das ähnelt sich irgendwie so ein bisschen. Ja,
ja, das
ist in Ordnung vielleicht.
Finden auch. Wir erst noch raus, ne, was Hoffnungs. Genau, für mich ist es auch Endor, Überraschung. Es ist die größte Hoffnung für Star Wars, die wir aktuell haben, aus der aber nichts gelernt wird. Also ich komme genau zum gleichen ernüchternden Entschluss oder Schluss wie Endor, sag ich schon, wie Ines.
Endor kommt auch zu dem Schluss, ja, dass nichts gelernt wurde.
Tony Gilroy auch, deswegen geht er lieber und sagt, leck mich am Arsch, ich mach kein Star Wars mehr. Ja, also wie gesagt, Endor ist leider noch viel zu sehr Liebhaber, Nischenserie, obwohl sie einfach das Beste ist, was Star Wars rausgebracht hat, seit sie das übernommen haben, zumindest im Visuellen. Also Rogue One kommt noch ran, aber Rogue One ist halt auch wieder sehr auf diesem Action-Ding fokussiert, und Endor nimmt sich halt auch die Zeit, und es ist einfach...
Ja.
Also ich würde wirklich gerne Endor auch mal im Kino vielleicht sehen oder so, weil das ist wirklich auch für das, hatte zwar ein relativ großes Budget, hat aber auch viele Folgen, die eine gewisse Länge haben. Also ich finde, Endor hat einfach alles richtig gemacht und uns gezeigt, das ist Live-Action-TV Star Wars. Also Star Wars kann auch gute Live-Action-Serien, so wie ich mir damals, das war ja immer das Argument, ich habe damals Game of Thrones geguckt. Wir wissen, wie das geendet ist. Also nicht, dass ich es geguckt habe, sondern die Serie. Ich habe damals Game of Thrones geguckt und habe mir immer gedacht, das muss doch Star Wars können. Und dann kam Mandalorian und dann dachte ich so, ja, okay. Dann habe ich irgendwie House of Cards geguckt. Also diese ganzen ursprünglichen Realserien, also diese Streaming-Sender alle so aufkamen, an frühes Netflix und so, diese ganzen Serien, wo du plötzlich gemerkt hast, what the fuck, was sind das für geile Serien? Game of Thrones, House of Cards. Ja. Westworld, die erste Staffel war auch super, und das sind alles so Dinge, wo man denkt, boah, sowas in Star Wars. Und dann kam das ewig nicht. Dann wurde es doch schlimmer. Dann kam Boba Fett und dann kam Obi-Wan Kenobi, wo sich Leia unterm Mantel versteckt und schneller rennt als vier erwachsene Männer. Und irgendwelche Moped-Gangs auf Tatooine in verschiedenen Knallbüchern.
Die waren cool.
Keine 20 cool. km/h auf den Tacho kriegen. Und
die waren aber cool.
Ja.
Sorry.
Geht so.
Ja, genau. Slay. Also, ja, sie waren Slay, ja.
Um das junge Publikum abzuholen, ja.
Ja. Jedenfalls kam es ewig nicht. Und dann kam Endor. Und dann dachte ich so, ja, Star Wars hat's begriffen. Und dann kam Ahsoka. Und dann wusste ich wieder, nein, Star Wars hat's immer noch nicht begriffen. Von daher, es wird nicht besser werden. Und wir müssen wirklich hoffen, dass es Leute gibt, die jetzt in Star Wars kommen mit Pitches, die von Tony Gilroy inspiriert sind. Die sagen, hey, ihr habt doch gezeigt mit Endor, dass ihr es könnt. Und ich habe jetzt hier irgendwie Serien gemacht, die super erfolgreich waren und eben genau auch so einen Anspruch hatten. Und ich würde es auch gerne im Star Wars-Universum machen. Also wirklich mit neuen Leuten ranzugehen und nicht zu sagen, hey, Dave Filoni, mach mal eine Serie, die so ist wie Endor. Weil,
oh Gott, der bringt ja keine Ideen,
kann
ey.
Er doch gar nicht. Gott. Also sorry. Kann er nicht. Sorry, aber
eben
kann er nicht.
Kann er ja nicht, genau.
Er hat also eine ganz andere Herangehensweise.
Ja. Ja, ja. Und das ist halt das Problem. Ja. Also deswegen sage ich, das ist ein
Hoffnungsträger. Dann gibt es die ganze Zeit nur diesen Droiden da, diesen B2-Imo als Gimmick. Ja. Und dann irgendwelche Cameos. Wer eignet sich denn so gut für dumme Cameos in so einer Filoni-Andor-Serie, überlege ich mir gerade.
Einfach so Machtgeister.
So was wie Endor. Nicht nochmal Endor fortsetzen. Das würde ich hoffen,
dass das nicht fortsetzen. Nee. Nicht irgendjemand, nicht Dave Filoni macht ja, weiter eben. Oder so. Gott, um Gott.
Ja, dann kommt, auf jeden Fall tritt dann ständig der Imperator auf.
Ja.
Das, wenn es so Politik wäre, ja.
Ja, sie haben ihn nicht gepult. Das ist stark.
Nee, also was um die Kategorie auch zu einem Punkt zu bringen mit Hoffnungsträger. Für mich ist Endor deswegen ein Hoffnungsträger, weil ich davon hoffe, dass sich Leute inspiriert fühlen, sich daran ein Beispiel zu nehmen, die wirklich auch gute Serien machen wollen und die dann dadurch jetzt die Bestätigung haben, dass sowas halt auch in Star Wars funktioniert. Und es mag jetzt nicht die erfolgreichste Disney-Plus-Serie gewesen sein, sie sogar relativ unterdurchschnittlich, was immer wieder gesagt wird, weil es halt eben dran liegt, dass sie nicht so viele Leute einfach mal casual einschalten, haben wir ja oder sag ich schon, vorhin besprochen. Wenn ihr nochmal zurückscrollt im Jedi-Cast, dann. Und deswegen hoffe ich aber zumindest, dass die Leute, die halt für Film und Serien und so leben, also wirklich dieses Ding halt als ihre Profession sehen, sagen, hey, das ist vielleicht nicht, aber es ist objektiv einfach die beste Serie. Also es ist jetzt nun mal keine Diskussion, finde ich, dass man darüber, als jemand, der sich damit auch auskennt, vielleicht diskutieren müsste, dass es das Beste ist, was Star Wars visuell gemacht hat, zumindest inhaltlich und visuell verbunden. Und deswegen hoffe ich, dass dadurch einfach Leute sich angesprochen fühlen, auch Star Wars-Serien zu machen, die in dieses Fahrwasser zumindest vordringen. Und dann vielleicht mit einem besseren Namen, weil Endor, ich finde es immer noch gut, dass man das an ihm orientiert hat, aber ob man die Serie so nennen muss, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, ob das dem Ganzen so gut getan hat. Also ich glaube, wenn man das ganze Ding einfach The Rebellion oder so genannt hätte, wäre es, glaube ich, viel catchiger einfach gewesen, weil es ist ja im Endeffekt das, es ist die Entstehungsgeschichte der Rebellion aus der Sicht von Endor. Das ist ja nicht das Problem. Aber na gut, man musste halt alles nach Namen benennen und deswegen hat man halt Obi-Wan Kenobi gemacht und ja, dann halt auch Endor. Das ist dann in dem Fall auch ein Erbe.
Ja, der Name kam ja bestimmt nicht mal von den Machern, sondern nee, wurde wahrscheinlich sogar von Disney aufgedrückt, weil ja, da der Trend ging zu solchen Namensnamen.
Genau.
The Mandalorian and Grogu. Toll.
Oh Gott, der Name des Films ist schon so cringe, dass ich schon keinen Bock habe reinzugehen.
Wo wir beim Thema wären. Ines, Vorfreude das nächste Jahr. Auf den neuen Film, was sagst du dazu?
Ich habe hingeschrieben, boff. Ich weiß nicht, wie viele Leute das Wort kennen. Also jeder, boff, der Französisch gelernt hat, kennt dieses, da muss man so einen gleichgültigen Gesichtsausdruck, der war damals, wer dieses Découverte-Buch kennt, jeder aus meiner Generation, der Französisch gelernt hat, kennt das, mit Arthur Le Perroquet. Da war hinten so ein Bild drin mit so einer Frau, die den Boff-Gesichtsausdruck gemacht hat. so richtig gleichgültig, so desinteressiert, Boff. Und das war mein Kommentar zum Mando und Grogu-Film. Also ich habe überhaupt keinen Hype da drauf. Ich finde den Namen blöd, ich fand den Trailer nichtssagend. Ich finde Filoni doof und glaube nicht, dass der was produziert, dass ich mag. also ich gehe natürlich rein, aber ich glaube nicht, dass das was werden wird, was ich mögen werde.
Jetzt
also.
Können wir mit dir so ein Diddle-Poster nachstellen. Sonne so, doof, Dave Filoni doof.
Ja. Absolut.
Grogu doof.
Mandalorian. Aber sie hat recht. Ja, ich glaube, sie hat recht. Ich habe auch keine großen Erwartungen. Aber ich freue mich drauf, dass Star Wars wieder ins Kino kommt. Ich hoffe, dass er trotzdem so erfolgreich ist, dass sie nicht sagen, ach, wir gehen gar nicht mehr ins Kino mit Star Wars. Das wäre echt schade. Deswegen, ich freue mich drauf, wieder ins Kino zu gehen, aber ich habe auch keine großen Erwartungen. Absolut nicht.
Aber warum knüpft
Filoni auf dem Regiestuhl? Oh Gott.
Warum knüpft Lucasfilm immer ihre Erwartungen an Filme, die objektiv nicht gut sind oder nicht gut sein könnten wahrscheinlich? Also, ich verstehe das nicht mit diesem Argument dann, dass man, wenn der jetzt nicht gut performt, dann bringt man Star Wars nicht mehr ins Kino. Das ist wie damals mit Solo, weil halt scheiß Avengers-Film oder vorher Last Jedi schlecht lief. Deswegen war Solo plötzlich schlecht, aber das hat doch nichts mit Solo zu tun.
Es gibt halt nur zwei Varianten, und wie das ausgehen kann, und beides von denen sind schlecht. Entweder der Film ist voll nicht erfolgreich, dann sagen sie ja offensichtlich, sind die Leute Star Wars müde und haben keinen Bock ins Kino zu gehen, dann bringen wir jetzt halt gar keinen Star Wars Film mehr ins Kino. Oder sie sagen, boah, das war voll der Erfolg, wir haben super viel Geld verdient mit Mandalorian Grogu, jetzt gibt's nur noch solche Merch-Filme.
Nee, genau. Nee, das ist aber, ich frag mich halt, wenn sie es nicht schaffen mit einem Film, also The Mandalorian ist ja nun ob man das jetzt gut findet oder nicht, die Serie. Das hat ja super viele Leute erreicht. Das hat ja mit Merchandise und Plüschtieren und so.
Das hat ja auch gut angefangen.
Da denke ich mir, wenn sie das nicht schaffen, ich glaube, die sagen, wenn sie mit einem Titel, der The Mandalorian heißt im Kino, wenn die das nicht schaffen, dann sägen sie es, glaube ich, ab. Und davor habe ich ein bisschen Schiss. Deswegen, Dave Filoni führt Regie, Hilfe. Ich bin kein großer Fan, vor allem, wenn er das, weiß ich nicht, aber. Oder war es nicht John Favreau? Ist es nicht, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken. Ist es John Favreau oder Dave Filoni, der Regie führt?
Ich dir jetzt gar nicht.
Ich habe nämlich nicht, bevor ich irgendwas Falsches erzähle, ich muss kurz nachgucken. Aber ich bin trotzdem nicht, er ist auf jeden Fall sehr stark da involviert. Und ich glaube, er ist von John Favreau, glaube ich. Ne?
Ja. Keine Ahnung.
Ich glaube.
Bestimmt.
Ja. Ich gucke es gerade noch mal nach. Ja, John Favreau. Ja. Ich habe Quatsch erzählt. Zum Glück führt Dave Filoni nicht Regie auch noch. Gut.
Naja, also dann wissen wir, wie der Film beginnt. Mandalorian stürzt ab, landet in einem von einem Dschihad angeführten Höhlensystem und muss sich dann erstmal einen Ironman-Anzug bauen, um ins Ziel zu kommen. Ich meine, man muss immer auch sagen, das war immer mein Argument für die erste Staffel Mandalorian in der Vorfreude, der John Favreau den ersten Ironman-Film gemacht, und der ist geil. Also, seitdem hat sich's ein bisschen relativiert, zugegeben, aber
ein bisschen, ja.
Ja, seit wir Mandalorian Staffel 3 gesehen haben, hat sich's relativiert. Aber der Film wird bestimmt lustig, er wird Familien ins Kino holen, er ist, glaube ich, genau das, was Disney sich irgendwie erhofft von einem Kinofilm heutzutage. Und ich meine, immerhin ist Starfighter jetzt schon in Produktion, der vielleicht dann wieder so ein Mittelmaß ist zwischen Anspruch und Humor. Und vielleicht bekommen wir dann auch irgendwann mal wieder einen richtigen, richtigen Star Wars-Film.
Ja. Falsch, aber. Ja, sag's ruhig. Ich finde, bei dem Regisseur habe ich auch nicht so viel Hoffnung von Starfighter, aber gut. Ja.
Ich habe da nur dieses eine komische Foto da, wo die auf diesem komischen Boot sitzen oder was auch immer im Kopf und kann überhaupt nichts damit anfangen, was das überhaupt soll. Also, das ist bei mir noch so völlig.
Der ist ja auch.
Undefiniert. Ja. Also deswegen, aber es ist bei mir immer so, ich kann mich auf solche Filme, wo ich so nichts darüber weiß, über die Handlung oder die Figuren oder so, da kann ich mich immer nicht drauf freuen. Ich kann mich nicht auf Basis von einem Regisseur oder so drauf freuen oder von, keine Ahnung, von so einem komischen Setbild.
Ja, also ich sag mal so, lieber ein Setbild, wo sie auf einem Boot sitzen, als ein super hochgestyltes Imagevideo von einer Regisseurin, die sich darüber auslässt, wie gern sie einen Starfighter-Film machen will. Und wir hören dann einfach 8 Jahre nichts mehr davon. Ja. Das ist nämlich immer noch das Geilste, schon mit diesem, wo sie die Hangar-Tore aufmachen. Ich sehe es heute noch.
Ja, es war spektakulär.
Mein Großvater war bei der Air Force und ich hatte schon immer die Faszination des Fliegens. Und,
ach du Scheiße, Alter. Ja, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ach du Scheiße.
Und dann nie wieder was von diesem Film gehört. Wie soll der heißen? So Rogue Squadron oder so? Ich glaube, ne?
Ja, Rogue Squadron. Jetzt wollen sie eine Serie vielleicht draus machen, aber was weiß ich, Alter. Ob das irgendwann kommt.
Auch beim Thema werden. Danke, dass ihr heute so viele schöne Übergänge macht. Serien. Ja,
gern geschehen. Das war definitiv beabsichtigt.
Ja, von dir nicht anders zu erwarten. Also, du bist ja wieder alle Profi im Jedi-Cast. Also, was erwarten wir uns denn von den Serien nächstes Jahr?
Meinst du Nix. Ich würde ein bisschen vielleicht mich auf Shadow. Ich bin Shadow Lord, Animation. Ich bin, ja, ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt keine wirkliche Vorfreude, aber ich bin schon interessiert ein bisschen. Gucke ich mir an. Ahsoka gucke ich mir vielleicht gar nicht mehr an, weil ich so enttäuscht bin. Und da habe ich, nee, wirklich, das ist die erste Serie, die ich mir nie angucke wahrscheinlich. I'm so aber der Ninth Jedi-Ableger, der diese eigene Animation, Anime-Serie, da bin ich auch zumindest gespannt drauf. Die fängt ja auch an. Nächstes Jahr. Deswegen, aber an Ahsoka, ich bin nicht begeistert, dass die weitergehen. Sagen wir es so.
Ja, sie geht vielleicht zu Ende oder so. Ja, schauen
wir mal. Ich hoffe.
Ja, Ahsoka kann man ja auch so toll als Trash gucken oder so. Ja. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht wird es ja auch ganz toll. Ich meine, ja.
Bestimmt.
Man weiß ja nicht.
Thrawn passt auf einmal seine Uniform und er.
Thrawn war im Studio. Wir kriegen so einen Cut, wo der General so abspeckt. So. Wir müssen wieder zurück in die bekannte Galaxis. Ich muss was verlieren. Und hüpfen und hüpfen und yay.
Oh, das ist so bescheuert, wie ich mich da drauf gefreut habe, weil der Thrawn dabei ist. Das ist so bescheuert. Ach, im Nachhinein. Also, das war für mich War Thrawn in Live Action und jetzt ist das draus geworden. Naja, das ist gut.
Tja. Kann man nichts machen. Ja, also ich freue mich auch so ein bisschen auf Shadow Lord. Ansonsten jetzt nicht so viel, weiß ich nicht, so viel Geiles dabei, glaube ich.
Gucken wir mal.
Schauen wir mal, ne, was wird.
Vielleicht kommt ja noch was.
Ja. Romane.
Ja, ich hab nachgeguckt, ob jetzt dieses nächste Reign of the Empire, der nächste Band schon erscheint, 2026, aber irgendwie ist das noch nicht. Also es hieß mal, dass es 2026 erscheinen soll, aber ich weiß jetzt noch kein Erscheinungsdatum, aber ich nehme mal an, dass das rauskommen wird und darauf freue ich mich. Und auf die Pathfinder-Comics von George Mann, die dann noch an High Republic anknüpfen. Das sind so meine beiden Literatur-Hoffnungen fürs nächste Jahr.
Alright.
Ja, also bei der Fortsetzung, da hoffe ich auf eine, weil ich wie jetzt viel auf Deutsch nur noch lese, hoffe ich natürlich auch, dass Blauen Valley da zeitnah die deutsche Übersetzung auch ankündigt, vielleicht schon für Anfang 2027 oder so, je nachdem, wann der dann auf Englisch rauskommt. Und ich freue mich aber auch sehr auf die Deluxe-Ausgabe von Die Rache der Sith, die ja jetzt auch so auf Deutsch erscheint. Deswegen hänge ich da immer so ein bisschen hinterher, weil ich da umgeswitcht bin. Aber da bin ich, das haben einige jetzt bestimmt schon gelesen. Aber da freue ich mich persönlich auch schon drauf, eine ganze Weile. Ja, das sind, glaube ich, so die Romane. Mal sehen bei dem Outlaws-Roman, das wird vielleicht Tobi jetzt gleich noch nennen, aber da mal gucken, wie der so ankommt. Da warte ich mal auf Tobis Meinung.
Jetzt werden mir sogar noch meine Antworten hier vorweggenommen, das finde ich eine bodenlose
Frechheit. Du bist zu berechenbar, Tobi, du musst jetzt was komplett Unberechenbares sagen.
Ja. Ich freue mich nächstes Jahr auf Outlaws Low Red Moon.
Cool.
Den Outlaws-Roman von Mike Chen, weil Mike Chen geil ist, wie er in Brotherhood gezeigt hat. Er kann Klonkriege schreiben. Low Red Moon soll um ND5 gehen. Das ist der Druide aus Outlaws. Und Videospielromane haben bei mir immer einen Vorfreude-Bonus. Ich habe mich damals auch auf Battle Scars über die Jedi-Spiele gefreut. Das war am Ende dann gar nicht so geil, aber war immerhin ein Videospielroman. Ich glaube nicht, dass Outlaws Low Red Moon nächstes Jahr mein Highlight-Roman wird, aber ich freue mich trotzdem drauf. Fertig. Also das war jetzt so meine Antwort in die Hinsicht. Danke, dass ich das so spontan und unberechenbar formulieren durfte und dass ihr mich da auch unterstützt dabei, mental und geistig, dass ich hier sein kann, wer ich bin und mir keine neue spontane Antwort ausdenken muss, die gar nicht meinen Geschmack trifft. Videospiele, wo wir beim Thema sind, hey. Ja. Ines, du freust dich doch bestimmt mega auf Videospiele, oder?
Mega, ich halte jetzt hier ein Kurzreferat drüber.
Das ist sehr kurz, bin schon fertig. Okay, Flo.
Ich hab hier reingeschrieben, was du schon auch gelesen. Hier könnte gekocht werden. Also, es wurde ja jetzt erst bei den Game Awards hier so ein Racing-Game angekündigt. Da bin ich gespannt drauf. Da habe ich Bock
drauf. Die haben sich bestimmt auch mega gefreut, dass sie bei jedem so als Randnotiz zum Fate of the Old Republic genannt wurden, was erst irgendwie in 4 Jahren erscheinen wird. Aber das Racing-Game, was nächstes Jahr erscheint. Ja, übrigens erscheint noch so ein Racing-Game. Bestimmt auch ganz nett. Die haben sich bestimmt auch super gefreut.
Aber was hier so mit reinspielt, weil du hattest ja keine Manga-Kategorie. Was hier aber mit reinspielt, es kommt eine Manga-Adaption von Jedi Fallen Order. Da freue ich mich auch drauf. Ich würde das jetzt mal hier noch mit nennen, mal erwähnen zumindest. Es gibt nämlich keine Manga-Kategorie. Habe ich das schon gesagt? Nee. Ich lieb ja den ersten Teil sogar mehr als den zweiten, also Fallen Order. Deswegen freue ich mich da sehr, das irgendwie nochmal in Manga-Form durchleben zu können. Aber ich spiele es bestimmt auch nochmal, wie jedes Jahr gefühlt. ja. Und ja, daran anknüpfend, News zur. Ach nee, da kommen wir erst später noch zu, ne? Naja, egal. hoffentlich News zum nächsten Jedi-Spiel.
Bitte. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, also ich gucke mal vielleicht in dieses Racing-Game rein, ich gucke vielleicht auch in dieses Zero Company rein, diesen Strategie-Hit. Seitdem ich jetzt meine Anno-Sucht entdeckt habe, bin ich jetzt offensichtlich auch für Strategiespiele zu haben, wobei ich glaube, Anno ist ja eher so eine Aufbaustrategie und Zero Company ist ja dann wieder so ein Kampfstrategie-Döns. Weiß nicht, ob das meinen Geschmack dann trifft, aber schauen wir mal. Also sind jetzt keine Spiele dabei, wo ich denke, why? Von daher, welche Ankündigung wünschen wir uns im nächsten Jahr? Ines,
hä? Ja, ich wusste nicht so richtig, was ich da reinschreiben soll, weil ein konkretes Projekt oder so, weiß ich jetzt nicht, was da an Ankündigungen kommen könnte. Ich hab für mich jetzt da mal ausgefüllt sozusagen irgendwas, was mir Hoffnung macht, dass es auch in Zukunft Star Wars Content für Fans wie mich geben wird und nicht nur für das Filoni-Lager, weil das ist ja gerade so ein bisschen mein bisschen mein Problem, dass das alles jetzt so in diesen das restliche Zeug, was jetzt noch angekündigt ist, ist alles in die gleiche Richtung. Und die zukünftigen Projekte sind nichts, was mich jetzt begeistern würde. Und ich hoffe, dass diese Art von Star Wars, die ich mag, in Zukunft auch noch bedient wird. Das ist wirklich wäre mir wichtig, weil also wenn nur noch Filoni-Zeug kommt, dann weiß ich nicht, also ob ich da noch Bock habe, irgendwie zumindest auf die Serien. Bei den Büchern wird immer mal wieder irgendwas kommen, was ich gerne lese. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber da ich ja nichts Konkretes weiß, kann ich keine konkreten Hoffnungen jetzt ausdrücken. Und es ist gerade, wie gesagt, so eine Umbruchübergangssituation. Und deswegen bräuchte ich jetzt mal wieder eine Ankündigung von irgendwas, worauf ich mich freuen kann.
Würde ich unterschreiben, ja.
Alright. Ich freue mich auf Jedi 3.
Ja.
Also, dass es da vielleicht endlich mal eine Ankündigung gibt auf Jedi, keine Ahnung.
Legacy.
Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich.
Ich hab's gecallt, wenn es so ist hier.
Genau, und auf neues Literaturprojekt zumindest eine Ankündigung. Und da habe ich das, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht ein bisschen kleiner einfach. Und mehr Fokus auf ein Medium, also wie vorhin erwähnt, mit so vielleicht einer längeren Romanreihe oder irgendwas.
Aber glaubst du, dass das schon 2026 kommen wird? Ich glaube, dass da noch ein bisschen Zeit vergehen wird.
Titel, Absichtserklärung, so wieder die Luminous, irgendwie so Project Luminous dann, so in dem Stil. Hat ja auch ewig gedauert, bis wir da mehr wussten damals.
Ja. Da würde ich noch anfügen, ich habe noch aufgeschrieben, News zum KOTOR, also Knights of the Old Republic Remake irgendwie so. Das habe ich ja jetzt irgendwie. Aber ich hab mich ja gefreut, ich habe ja gedacht, es kommt jetzt bei den Game Awards vielleicht was. Und dann kam was ganz Neues. Aber da würde ich mir schon irgendwie News wünschen. Das ist ja scheinbar auch schon eine Weile in Entwicklung.
Wenn du zum KOTOR Remake willst, musst du in Gerichtsakten gucken und nicht auf die Game Awards.
Okay, ja, das habe ich auch gelesen. Mal gucken, also das was Offizielles. Offizielles, keine Gerichtsakten. Also irgendwas Offizielles, bitte. So, das ist mein Wunsch. Und ich habe geschrieben, Visions Volume 4, aber wieder mit weltweiten Animationsstudios.
Aha.
Ja.
Alright.
Würde ich noch.
Ja. So, und damit wir selbstbeweihräuchernd auch enden, schauen wir nochmal, was denn der Jedi-Cast nächstes Jahr denn alles so für uns bereithalten soll. Was wünschen wir uns denn vom Christkind?
Christkind.
Für den Jedi-Cast.
Vom Christkind.
Ah, ich würde sagen, einfach weitere coole Folgen, wo wir so viel Spaß dran haben, wie an so vielen in diesem Jahr. Und eigentlich egal, was man uns vorsetzt, ob das jetzt gute oder schlechte literarische Kost ist, machen wir, glaube ich, fast immer was richtig Gutes draus und haben Spaß bei der Aufnahme und ihr hoffentlich auch beim Hören. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch weiter so ist.
Oh, schön gesagt.
Ja. Ja, ich würde mich auch auf tolle Folgen freuen, wie die Visions-Folge, irgendwie, wo man dann mal so komplett unterschiedliche Meinungen hat und die, also wo, ich glaube, das macht einfach auch beim Zuhören dann Spaß, wenn man nicht immer sagt, ja, finde ich auch. Ah ja, finde ich auch. Und wenn man da mal komplett gegensätzliche Sachen hat und das auch lustig irgendwie wird und ich glaube, das macht dann am meisten Spaß beim Zuhören.
Du meinst, wenn man sich an unseren Meinungen reiben kann?
Wenn man sich reiben kann. Ich wünsche mir mehr Reibung. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht, ein Wort. Hier finde ich ein Wort Reibung. Ja. Ich wünsche mir mehr Reibung für den Jamaika.
Es ist ja auch generell so eine kalte Welt und durch Reibung entsteht Wärme.
Genau, das ist, das ist voll schön. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja,
finde ich auch. Schön. Von daher lassen wir es dabei. Ich freue mich auch weiterhin, diesen Jedi-Cast machen zu können. Und dass auch immer wieder irgendwelche Leute sich finden, die den mitmachen. Das ist auch immer wieder beeindruckend, die sich das noch antun.
Immer wieder gern.
Und ja, auf jeden Fall, also es soll hoffentlich einfach so weitergehen. Ich habe auch wieder auf der Comic-Con Leute gefragt, die schon lange Jedi-Cast hören, wieder coole Gespräche gehabt mit Leuten, die dann auch zu einem hinkommen und sagen, hey, ich höre das schon voll und mich voll auch da abgeholt. Und es ist so irgendwie super, wenn man ein Buch gelesen hat, dann kann man da irgendwie so in die gucken, was denken denn andere, weil ne, man hat ja meistens nicht diese Peer-Group, die dann halt genauso Star Wars Roman versessen ist. Es ist halt nun mal doch schon ein bisschen nischig, das ist jetzt nicht so, wir unterhalten uns über das letzte Fußballspiel, zum Glück. Also, sondern es ist halt einfach was, wo man merkt, da steckt halt auch ein bisschen mehr, ja, auch ein bisschen mehr Passion dahinter, als ich bin einfach Fußballfan, so nach dem Motto. Und das ist aber halt dann natürlich, macht natürlich die Fangemeinde kleiner und damit halt auch die Leute, mit denen man darüber sprechen kann. Das war ja eigentlich auch, und deswegen freut mich das immer, wenn ich das sehr höre, weil das natürlich, wenn man jetzt so einen Podcast hier lostritt und pitcht, in Anführungsstrichen, wie ich es damals getan habe, und dann halt sagt, hey, ich finde es eigentlich ganz cool mit euren Rezensionen, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen, dass die Leute, die ja alle diese Bücher lesen, auch mal drüber sprechen, wie so ein Buchclub. Ne? Weil das halt natürlich einfach so lokal nicht umsetzbar ist mit Star Wars Büchern. Mhm. Dann liest man dann irgendwie Weltliteratur, die im Endeffekt damit Oma Gerda und Onkel Horst, die beide halt im Dorf leben, auch was damit anfangen können. Aber so richtig Star Wars, rein Star Wars Buchclub ist halt einfach unrealistisch in den meisten Orten, vielleicht in einer großen Stadt oder so machbar. Und das fand ich halt einfach so einen geilen Selling Point und das haben wir, und das merken, oder das wird mir gespiegelt, dass es halt die Leute genau das daran mögen, dass sie dann wie so eine Art Buchclub haben, dass sie dann zuhören und denken, ja, sehe ich auch so, oder ah nee, das ist ja totaler Quatsch und das schreibe ich jetzt in die Kommentare, was ihr da alles falsch irgendwie interpretiert habt und was ich ganz anders sehe. Und das freut mich halt, wenn dann quasi die Message, die man, oder das Ziel, was man hatte, auch so ankommt, weil das ist selten, dass man, wenn man etwas pitcht, das genauso auch aufgenommen wird. Von daher bin ich froh, dass der Jedi-Cast genau das erreicht hat, was er erreichen sollte. Und dann muss man daran, glaube ich, auch nicht so viel ändern, weil er läuft ja und wir haben Spaß dabei und unsere Zuhörer auch und wir wachsen langsam und stetig. Und ich glaube, das ist immer noch das nachhaltigste Wachstum. Also von daher vielen Dank, dass ihr uns weiterhin die Stange haltet. Und ich würde einfach sagen, genießt die Reste des Lebensfestes. Ich habe keine Ahnung, wann das vorbei ist mit eurem scheiß Thanksgiving da in den USA. Wann ihr jetzt eigentlich wirklich Lebensfest feiert. Es ist jetzt Weihnachten, es ist Thanksgiving. Ich komme da bis heute nicht raus. Jedenfalls, schönes restliches Lebensfest und natürlich dann einen viel, viel wichtigeren guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt der Star Wars Literatur und damit im Endeffekt auch uns gewogen und treu. Und wir werden nächstes Jahr wieder sehr, 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 sehr viele schöne, lustige, streitlustige, reibungsvolle Folgen haben.
Ich habe drauf gewartet.
Ja, um einfach auch die Wärme ins Star Wars Fandom zurückzubringen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Jahr. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, seid ihr jetzt panisch bis zum Ende gesprungen? Hier bin ich nämlich nochmal. Genau, ich habe euch am Anfang versprochen, dass es noch eine kleine Info gibt, wie es mit dem Jedi-Cast weitergehen wird. Und es ist eigentlich relativ schnell erzählt, es geht ganz normal weiter, wir werden nur vom zweiwöchigen auf den dreiwöchigen Rhythmus wechseln. Da ich immer wieder auf Conventions höre, dass viele Leute gar nicht merken, dass es überhaupt einen Rhythmus gibt, wann der Jedi-Cast erscheint, wird es euch vielleicht gar nicht auffallen, aber jetzt habe ich es euch gesagt, dadurch fällt es euch umso mehr auf. Das liegt einfach daran, dass wir merken, dass es nicht mehr so viele Sachen gibt, über die wir sprechen können, ganz einfach, weil The High Republic als einer unserer großen Säulen wegfällt. Es wäre aber nicht der Hauptgrund, wir würden natürlich trotzdem noch alle zwei Wochen eine Folge hinkriegen, weil es gibt genug Comics und Co. und auch Legends-Werke, die wir natürlich noch besprechen können. Aber die liebe Zeit ist natürlich auch immer ein Thema. Wie meisten von uns sind mittlerweile eben nicht mehr im schönen Studentenleben, sondern im 40-Stunden-Woche Berufsleben angekommen. Und es gibt ja auch andere Hobbys und vor allem auch Privatleben und Familie, die nicht zu kurz kommen dürfen. Deswegen, statt jetzt hier irgendwie anzufangen zu sagen, wir veröffentlichen nur noch, wenn es irgendwas von unserer Seite aus gibt, was spannend zu erzählen ist, weil dann weiß man, dann schläft es ein, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir einfach mal in diesen dreiwöchigen Rhythmus kommen und dadurch zumindest ein bisschen rausnehmen, weil letztes Jahr der zweiwöchige Rhythmus hat gut funktioniert für mich. obwohl ich da auch schon voll 40 Stunden gearbeitet habe, also ist jetzt nicht neu ab diesem Jahr. Aber ich habe halt gemerkt, dass es so hier und da immer so kleine Kipppunkte gibt, wo ich gemerkt habe, dass es dann doch zu stressig wird. Das glaube ich, wenn wir jetzt immer eine quasi ein Drittel weniger im Jahr machen, müsste es eigentlich hervorragend funktionieren. Und nach jetzigem Stand fällt auch die Sommerpause weg. Das heißt, im Endeffekt habt ihr sogar durchgehend jetzt Programm, halt dann einmal nur alle 3 Wochen. Ich kann nur empfehlen, schaut auch auf unseren Katalog zurück. Wir haben über 150 Folgen mittlerweile produziert über alle möglichen Romane, die ihr vielleicht jetzt gerade noch gelesen habt und noch gar nicht den Podcast dazu gehört habt. Also tut das auf jeden Fall. Und wir hören uns auf jeden Fall zu allen möglichen neuen wichtigen Romanen, Serien, Filmen. Dieses Jahr steht ein Film an. Also Leute, da hören wir uns auf jeden Fall zu. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Möge die Macht mit euch sein. Rutscht gut noch rein ins neue Jahr. Und wir hören uns. Ciao.
Wenn ihr diesen Jedi-Cast hören solltet, dann schulde ich euch eine Erklärung. Vor mir haben verschiedene Wege gelegen. Auch wenn es nicht der war, den ich wählen wollte, war es der, den ich nehmen musste. Das hat mir Kanan beigebracht. Ich werde euch alle vermissen. Ich hätte mir keine bessere Zuhörerschaft wünschen können. Ich freue mich schon, nach Hause zu kommen.